Okay.
Hallo und herzlich willkommen.
Hat wieder geklappt. Geil.
Läuft. Hallo und herzlich willkommen zum Bodybeta Podcast. Ihr hört jetzt die Melanie und ich habe den Christoph an der anderen, am anderen Ende der Leitung, so muss man sagen. Erstmal hallo.
Guten Morgen oder wie sagt man da jetzt, guten Brunch. Wir haben jetzt, heute ist international, ich rufe aus Österreich an.
Das war das letzte Mal auch schon.
Ja, wir sind eigentlich so die vollen, wie sagt man,
Kosmopoliten.
Kosmopoliten. Voll.
Ja, mehr oder weniger. aber du bist jetzt ja nicht wegen deiner internationalen Reiselust heute da, sondern eigentlich wegen einem ganz bestimmten Thema. Wir haben uns ja durch viele Bereiche der Technik schon so durchgewühlt und an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an das ganze Feedback, das immer wieder kommt. Mich freut es total. Ich glaube, dich auch.
Total, doch geil.
Genau, weil ich muss schon ehrlich sagen, ich verstehe es, wenn jemand zwischendrin Verschnaufspausen braucht. Die Folgen haben es echt in sich und sind umfangreich. Trotzdem bekommen wir ziemlich viel positives Feedback und die Leute bleiben dran und hören die Sache gern.
Ich glaube, was dann die Leute auch motivieren kann oder was, das muss man auch ganz klar mal einordnen, was wir da jetzt machen, die letzten Folgen und jetzt auch heute wieder, das wäre in jeder Trainerausbildung, in jeder Kletterlehrerausbildung, das sind vollwertige Theorieeinheiten. Von dem her dürft ihr euch dann nicht wundern, wenn es euch ab und zu mal ein bisschen too much ist, dann macht ihr mal eine Pause, weil es ist wirklich extrem, also wir sprechen da von der Druckbetankung. Und da darf man auch wirklich mal durchschnaufen zwischendrin, das ist wirklich dicht. Das muss man schon so sagen.
Ja, also die Light-Version ist jetzt nicht so unbedingt unser Thema.
Nee.
Obwohl wir schon versuchen, die Dinge möglichst kompakt zu halten, und uns nicht gegenseitig in das nächste Rabbit Hole zu schubsen, aber man merkt halt, dass da Passion und Leidenschaft dahinter ist. Aber ihr bringt Sitzfleisch mit und ihr bringt Ausdauer mit, das freut uns. Und deswegen geht es heute auch gleich wieder weiter mit einem Thema, das es auch in sich hat. Deswegen lassen wir es uns jetzt, finde, oder haben wir gerade beschlossen, wir lassen es uns offen, ob wir das auf zwei Folgen aufteilen werden oder es wirklich euch nochmal in einem Rutsch das Ganze angedeihen lassen. Und zwar stellt sich uns immer wieder die Frage, beziehungsweise mir vor allem die Frage, wie sieht es aus mit der Umsetzbarkeit von diesen ganzen Techniktipps, mit Methoden und auch im Training? Man kriegt Sammelsurien an YouTube-Videos, dass du natürlich meistens das Einringen als Technik, die Zaubertechnik
Warum
für
meine
alles.
Lieblingstechnik?
Ja, doch. Ich glaube, ich habe eigentlich noch nie gehört, dass du das wirklich auch selbst bei meinen Anfängen ganz am Anfang so unfassbar propagiert hast.
Einreden.
Stimmt. Ja.
Soll ich dir sagen, warum? Warum? Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber weißt du, warum ich das nicht groß propagiere?
Ich kann es mir vorstellen, aber erklär's.
Der Körper macht es von selber.
Ja, genau.
Und ich muss ja nichts kognitiv und verbal erklären, was der Körper bei einer bestimmten, beim bestimmten Schraubbild oder bei einer bestimmten Ausgangssituation von selber macht. Das könnt ihr mal probieren. Leute, an der Boulderwand, leicht überhängendes Gelände, so 10 Grad überhängend, Seitgriff und einen Tritt drunter, genau einen Tritt im Lot drunter und macht einen Zug nach oben. Euer Körper will zwangsweise in die eingedrehte Position. Oder wenn wir mal in Richtung von einem, also ich kann ja auch keinen aber einen einarmigen Klimmzug denken, den machst du auch nicht frontal, sondern eingedreht, weil das Eindrehen einfach die ganz, ganz großen Muskeln, die ganz, ganz großen Motoren nimmt. Und ich habe bis jetzt noch, wir haben ja dann doch jetzt eine ganze Reihe Jugendtrainings gemacht und auch bis aufs hohe Niveau. Ich habe noch keinem einzigen Jugendlichen, keinem einzigen Kind Eindrehen gezeigt, weil es das Kind automatisch bei der dementsprechenden Ausgangslage macht. Wenn wir streng sind, muss man beim Eindrehen nicht das Eindrehen erklären, sondern eben das Ausdrehen, weil im Gegensatz zum Frontalklettern braucht das Eindrehen eine Auflösung. Sonst sind wir nämlich zwangsweise beim nächsten Zug mit der falschen Seite an der Wand. Und da machen die Menschen Fehler. aber das Eindrehen...
Ich wollte gerade sagen, das sehen wir aber häufig.
Genau, das ist ein typischer Fehler, weil das ist auch der große Unterschied halt zwischen frontal und eingedreht. Ich muss halt frontal nicht so hart auflösen wie das Eindrehen. Das macht's anders. Aber wir schweifen schon wieder ab. Rabbit Hole 1 haben wir gefunden.
Nee, ich finde, ich wollte gerade sagen, also da können wir jetzt einfach mal einen Haken dahinter machen. Jeder, der jetzt meint, die Folge geht um das wunderbare Eindrehen und kann deswegen weiterskippen, der täuscht sich. Es lohnt sich dran zu bleiben, weil das Ganze jetzt einfach mal aufgedröselt wird. Ja. Und was da eigentlich dahinter steckt, was, wie, wann, warum, macht das Ganze dann auch ein bisschen fassbarer. Und das kriegst du nicht auf YouTube.
Nee, sicher nicht. Also, was wir jetzt da heute machen wollen, ist sicher nicht in 3 Sekunden irgendwie zu catchen. Und also, von meinem Strukturvorschlag für heute wäre es so, wir schauen uns die Geländetechniken an, dann das Thema Positionieren, dann den Bewegungsablauf und zwar immer mit dem Schwerpunkt, wie kann ich es denn üben, wie kann ich es denn verbessern, wo ist die Priorität drauf. Und das letzte Mal war halt der große Überblick sozusagen. Und heute gehen wir jetzt nochmal einfach in die Methodik rein, in die Trainingsmethodik und dann sind wir wahrscheinlich gut durch danach. Ja, also 4 Schritte eigentlich auch. Und da schauen wir jetzt, ob wir nach den ersten 2 Schritten einen Break machen oder ob wir es durchziehen. Wir schauen mal. Okay.
Du hast ja schon gesagt, also gestartet wird mit Geländetechniken.
Richtig.
Und ich glaube, dafür muss man auch erstmal jemandem erklären, wir haben es zwar im letzten Podcast gesagt, aber wenn du es in 2 Sätzen festnageln müsstest, was meinst du mit einer Geländetechnik? Weil vor allem für den Indoor-Helden ist es, glaube ich, eher so Gelände, ja, immer dasselbe, Wand.
Ja, ist richtig. Also Geländetechniken sind die Technikformen, die ich halt nur in speziellen Geländeformen brauche. Also klar, an einem Boardclimb oder an einer typischen Hallenkletterei ist Geländetechniken echt überschaubar. Aber sobald wir halt dann Mantel anschauen, also diese typischen Durchstützbewegungen, Ausstiege oder Verschneidungen oder Durchstützen in der Wand auch an großen Volumen, kommen wir zu Geländetechniken. Und streng genommen ist auch eine Platte oder auf Volumen anlaufen, gehört damit dazu. Geländetechniken haben eine Gemeinsamkeit, und zwar, ich brauche die halt dann in dem spezifischen Gelände ganz, ganz dringend. Theoretisch kann ich aber halt auch, schauen wir mal so ein Kilterboard an, sehr, sehr schwer klettern, ohne eine dieser Geländetechniken zu kennen. Also ich brauche die nur dort, wo ich sie brauche, aber dann brauche ich sie auch ganz dringend. Das wäre jetzt für mich mal in 2 Sätzen so gesagt. Das Gute an den Geländetechniken ist, dass man die relativ so nach Mustern oder quasi nach einer Gebrauchsanweisung klettern kann. Also eine Verschneidung zum Beispiel, Spreizen, Stützen als Technik oder diese Durchstützbewegungen, diese Mäntel, die sind auf der ganzen Welt gleich. Oder ein Handriss oder eine Reibungsplatte machst du überall gleich. Mit Varianten, mit Nuancen, aber prinzipiell sind die Technikgrundlagen dazu immer gleich. Und da kann man quasi auch mal ein Video sich anschauen oder da kann man auch mal ein Kletterbuch anschauen zum Beispiel. Das funktioniert dann auch relativ gut. Und man kann dann da das versuchen umzusetzen. Das ist echt bei den Geländetechniken schon mal ein bisschen speziell.
Und das am besten aber dann so... stelle ich es mir, oder so wünsche ich es mir bei meinen Patienten, am besten dann in einem Schwierigkeitsgrad, in einem Bereich, den man noch gut kompensieren und in den Griff haben kann, weil wenn ich die Technik dann zu Beginn anwende, ich sehe es halt häufig, dass dann Leute kommen und sagen, ja, das bringt überhaupt nichts, mir tut jetzt mein Ellbogen noch viel mehr weh. Meiner Erfahrung nach, weil sie es halt einfach natürlich der Körper diesen Ablauf noch nicht kennt, der ist ja auch diese Technik speziell dann auf diese Geländestruktur ausgelegt. Ja. Ich bin total beschäftigt, wenn diese Körperwahrnehmung, die Koordination da noch nicht geschult ist, das überhaupt umzusetzen. Wenn ich das in einem Schwierigkeitsbereich mache, der ohnehin in meinen Grenzbereich einragt, dann haben wir wieder Überlastungen, Overgripping, genau. Was da eigentlich vielleicht gar nicht hingehört.
Also was Was da wirklich speziell ist bei den Geländetechniken, ist Folgendes. Ich würde jetzt mal pauschal, wenn ich jetzt sage, jemand möchte besser klettern, dann würde ich jetzt nicht pauschal sagen, diese fünf Geländetechniken musst du auf jeden Fall immer können, so wie es jetzt zum Beispiel beim Positionieren dann wäre, dass man sagt, das ist ein Pflichtrepertoire quasi, sondern ich würde das ganz anders angehen. Und zwar würde ich mir anschauen, was habe ich in nächster Zeit vor, wo fahre ich vielleicht hin. Und jetzt können wir ja mal das Thema Fontainebleau nochmal aufgreifen. Ich bin Boulderer, Hallenboulderer und habe einen Trip in ein Bouldergebiet nach draußen vor. Oder ich habe dieses Jahr in der Region halt Boulder vor. Dann werde ich mir da Videos anschauen zum Beispiel oder Führer anschauen und mich davor informieren, mit Leuten sprechen. Und dann werde ich hören, dass jetzt in Fontainebleau die Ausstiege extrem schwer sind. Und dann werde ich merken, okay, da ist eine Geländeform, die ich in der Halle selten habe oder nicht habe. Und dann werde ich mich damit beschäftigen müssen. Also ich antizipiere quasi den Anspruch. Oder Beispiel, wo ich nach Grönland gefahren bin mit dem Expeditionskader, war für mich die Annahme erstmal, ich werde da mit Rissen konfrontiert werden. Und dann möchte ich halt vorher, bevor es dann am scharfen Ende passieren muss, Risse geübt haben. Und erst dann, wenn ich das halt rausgefunden habe, was für Geländetechnik mich da betreffen, dann werde ich mich im Training damit beschäftigen. Also es mal pauschal ein Repertoire mir immer offen zu halten, das ist ein hehrer Anspruch, aber das ist nicht nötig. Und dann ist genauso wie du sagst, ich versuche mich vor Ort graduell zu entwickeln. Also ich fange mal wirklich mit leichten Verschneidungen zum Beispiel an, leichten Ausstiegen an. Ich versuche rauszufinden, was ist denn so der gemeinsame Nenner? Was brauche ich bei jedem Ausstieg? Was ist das Problem? Und da könnte man jetzt zum Beispiel mal dann in der Halle gucken, was fällt den Leuten bei den Ausstiegen beim Austoppen schwer. Dann merkt man, dass die Leute zum Beispiel bei jedem einzelnen Mal aussteigen, wenn sie es nicht gesagt bekommen, mit den Händen weiterklettern, 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 bis sie quasi mit dem Bauch auf der Wand aufliegen und ihre Füße nicht mehr sehen. Und dann verlieren die Füße Druck und Reibung. Und dann wird es zu so einer zum gestrandeten Wal.
Die machen die Robbe alle genau. Oben, die kugeln dann so drüber.
Und wenn ich halt das ein paar Mal sehe, dann kann ich als Trainer oder als selbstgecoachter Kletterer einfach mal merken, okay, ich erkenne mein Problem, ich verliere den Druck auf den Füßen, warum ist es so? Dann kommt die Lösung dazu. Bevor ich die Hände immer weiter hinterkletter, bringe ich mal meine Füße so hoch wie ich kann, vielleicht sogar an die Blockkante oder an die Wandkante. Und dann geht es in einem Ruck, an einem Durchzug sozusagen die Durchschnittsbewegung. Und ich bremse die halt nicht in der Mitte ab, sondern ich muss mich dann wirklich trauen und committen und dieses Durchschützen mal durchziehen. Und dann werde ich merken, dass ich das bei fast jedem Mäntel so machen kann. Genauso könnte man halt bei den Verschneidungen feststellen, der beste Druckpunkt ist so auf Schulterhöhe oder leicht drunter. Wenn ich wesentlich höher, also über Kopfhöhe versuche zu stützen oder deutlich drunter, wird es wesentlich schwerer. Ich finde eine gute Spreizbreite raus, wo ich mich halt gut reindrücken kann und so weiter. Dann, also ich lerne quasi graduell im immer schwerer werdenden Gelände so diese Grundmuster, die halt diese Geländetechniken ermöglichen. Und so kann man Risse angehen, Reibungsplatten angehen. Das wäre die richtige Herangehensweise.
Naja, vor allem wenn du jetzt wirklich da noch nicht so geübt bist und vielleicht jetzt gerade so als motivierter Anfänger den Sprung zum Fortgeschrittenen machen möchtest, macht es ja auch Sinn, irgendwie mal zu spüren, wo kann ich denn die beste Stabilität erzeugen oder wo muss ich denn dann auch beweglich und weich bleiben. Das haben wir ja teilweise tatsächlich auch. Wir müssen ja zum Teil auch mal weich bleiben. Genau. Mit einer steifen Hüfte wird das mit einem Drop-Knee ein bisschen schwierig. Und das kann sich nur entwickeln übers Machen. Und wenn du jedes Mal vorher oder dabei rausfliegst, weil der Zug halt Limit ist, macht das einfach außer Frust, glaube ich, nicht viel.
Du sprichst einen total guten Punkt an. Bei den Geländetechniken ist es wichtiger, noch mal wichtiger als bei den anderen Techniken, die wir dann gleich besprechen, einmal die physische Vorbereitung, das Konditionieren echt mitzudenken, weil ansonsten ist ja für den Kletterer Dips oder Benchpress oder Liegestütze ein reines Ausgleichstraining oder Ergänzungstraining. Wenn du nach Fontainebleau gehst, ist es eben nicht nur die Kür, sondern quasi Pflichtprogramm und dann musst du dich auch physisch ein bisschen vorbereiten, damit die Muskulatur, die Ellenbogen, Handgelenke auch mitmachen. Also es in aller Regel braucht es für die Geländetechniken auch eine physische Vorbereitung. Das mag dann bei einer Platte Sprunggelenkbeweglichkeit sein, das mag in einer Verschneidung die Hüftbeweglichkeit sein oder auch schon Stützen. Und dann halt für Mäntel zum Beispiel ganz klar die ganze Stützschleife. Das ist ganz wichtig.
Ja, ich kann mich erinnern.
Muss man anders mitdenken als beim normalen Klettern.
Ich kann mich erinnern, als wir an der Kraftwerkswand waren zum Tafeldienst, da ist es ja, da gibt es ja relativ häufig dieses stützende und Muster, wo man sich richtig schön hochschieben kann. Mhm. Eigentlich eine wunderschöne Route, aber es ist dann erstmal ganz furchtbar schlimm gewesen, diesen Fuß immer, nicht wegen der Beweglichkeit, so weit hochzustellen, dass er fast bei meiner Hand ist und mich dann halt nur auf diesen mehr oder weniger Reibungstritt zu verlassen.
Genau.
Gerade wenn man halt dieses Leistengeballer eigentlich eher gewohnt ist. Und wenn ich das nicht 5, 6, 7 Mal gemacht habe, ist auch der Kopf nicht entspannt. Also es ist eine krampfige und uneffiziente Bewegung dabei.
Genau.
Und
also
danach hat es dann Spaß gemacht.
Es ist tatsächlich alles bis zum gewissen Grad lernbar, das ist die gute Nachricht. Muss es eben bloß rechtzeitig anfangen und die Gewöhnung dann halt auch Zeit lassen. Eine Besonderheit, die tatsächlich bei den Geländetechniken sehr besonders ist, es ist eine der wenigen Situationen im Klettern, wo Replikas brutal gut funktionieren. Also, wenn man jetzt mal das beste Beispiel, die White Boys Videos anschaut, da haben zwei Engländer, der Tom Randall und der Pete Whittaker, haben sich auf die schwersten Off-Width-Risse in Amerika vorbereitet und halt nicht in den wahnsinnig vielen Off-Width-Rissen in England, sondern halt im Keller. Und haben halt da einfach Risse in ihrem Keller nachgebaut und haben dann halt wirklich an diesen Replikas trainiert, bis sie die Vorbereitung halt dann drauf hatten. Und dann konnten die, ohne dass sie in Amerika groß geworden sind, sehr schnell eine extrem eindrucksvolle Routenliste klettern, weil sie dieses Replikatraining perfektioniert hatten. Und das funktioniert bei wenigen anderen Klettereien so extrem gut wie bei den Geländetechniken. Muss man ganz klar so sagen. Wenn man das mit ein bisschen Bewusstsein, mit ein bisschen Intention macht, geht Replika-Training bei Geländetechniken extrem gut.
Naja, es wäre ein Riesen-Benefit, dass man einfach liegen lässt, wenn man es so auch nicht ab und zu nutzt. Wenn es da in einem Projekt dienlich ist oder dem, was du vorhast.
Ja.
Sonst, weil du hattest einen wahnsinnig guten Riss da reingebaut ins Kraftwerk. Der Riss des Todes, wenn der Fuß da drin steckt, dann steckt er.
Ja, man kann da auf wenigen Metern überraschend viel lernen und lieber mache ich halt diese Lernerfahrungen dann in einer kontrollierten Umgebung, als dann die ersten 3, 4 Tage in einem neuen Gebiet damit zu verschwenden, die Grundtechniken zu lernen. Das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Lehre aus dem Thema.
Total. Dieses unnötige Ermüden, weil die Spannung auf 110% ist, kann man sich halt dann sparen und den Frust.
Also und deswegen wieder den Rückschluss zu der physischen Vorbereitung. In den Replikas merkt man dann sehr, sehr schnell, welche Muskelgruppen, welche Körperteile da belastet werden. Und weil du es Tafeldienst angesprochen hast zum Beispiel, da ist die Wade oder die Beine die Hauptbelastung und eben nicht die Unterarme. Und das könnte man halt dann in einem Replikatraining in der Halle auch vorbereiten, wenn ich halt nicht den nächsten Riss um die Ecke habe. Also ganz, ganz wichtig. Genau, also Geländetechniken ist da total, total spannend. Da kann man sehr, sehr zielgerichtet und sehr, sehr spezifisch sich auf Ausflüge nach draußen hauptsächlich vorbereiten.
Ja, vor allem ohne großen Mehraufwand, sondern einfach mal wirklich gezielt sich das aussuchen, was man vorhat.
Ich würde es tatsächlich nicht nur aus körperlichen oder nicht nur aus physischen Hintergründen empfehlen, sondern Aspekt Risikomanagement. Die Geländetechniken haben nämlich auch alle eins gemeinsam, also da gibt es keine Ausnahme dazu. Alle Geländetechniken sind schlechtes Sturzgelände. Also das kannst du dir vom Mäntel über Risse, über Verschneidungen, über Platten, ist egal was. Ja. Überall, wo du Geländetechniken brauchst, ist es Stürzen extrem unangenehm. Und deswegen ist es ein Aspekt vom Risikomanagement, mit einer guten Vorbereitung da schwere Sachen zu machen, weil da kann man sich eben mal nicht so hochstürzen wie halt in irgendeinem coolen steilen Boulder oder halt in irgendeiner Sportkletterroute. Das muss man sich wirklich nochmal vom Risikomanagement auch nochmal auf der sogenannten Zunge zergehen lassen. Oder?
Definitiv.
Ist das nachvollziehbar?
Auch eher mein Endgegner. Für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und wenn ich so in die Halle schaue, ich kenne jetzt sehr wenige Leute, die sagen, ich fliege gern an der Platte. Also ohne das bewusst durchlaufen zu haben, glaube ich, ist die Intuition dabei sehr vielen ähnlich.
Genau.
Ja, ich denke schon.
Okay.
Okay, aber wir haben ja noch einiges mehr auf dem Zettel stehen.
Aber damit ist jetzt schon mal ein wichtiger Punkt, vielleicht auch gerade bei dem Schritt von drinnen nach draußen jetzt ins Frühjahr rein,
total
wichtig. Also die werden oft übersehen.
Ja.
Okay.
Wenn es um Effizienz geht, genau. Auch für eure Strukturen, für die ganze, wie gesagt, Muskulatur, Mobilität, die Gelenke. Macht auf jeden Fall Sinn. Aber auf deinem Zettel oder auf unserem Zettel ist der nächste große Punkt schon um die Ecke, der wartet.
Ja.
Und den finde ich natürlich besonders spannend als Physio.
Was soll man denn zuerst machen? Magst du über die Positionierungen sprechen oder über das Positionsdenken oder über den Bewegungsablauf?
Ich bin von beiden sicher Fan. Mir ist das gleich, wie das Ganze didaktisch sinniger ist.
Also
ursprünglich hatte ich die Positionstechniken draufstehen.
Genau, aber das macht also insgesamt schon erstmal Sinn.
Dann
also
rein.
Also zur kurzen Wiederholung vielleicht. Wir müssen unterscheiden, ob wir, wenn wir an der Wand klettern oder wenn wir ein Problem analysieren wollen, ob wir ein Bewegungsablaufsthema haben oder ob wir ein Positionsproblem haben. Und da ist jetzt auch die Definition eben von einer statischen Lösung und einer dynamischen Lösung sozusagen der Kasus Knaxus, wie man so schön sagt. Ein Positionsproblem habe ich dann, wenn ich eine Hand bewegen muss und dabei der Körper in Ruhe sein soll. Das heißt, ich kann nicht in der Bewegung weitergreifen, während der Körper sich noch bewegt, sondern ich muss den Körper einfrieren können, positionieren können, um die Hand weiterzukriegen. Während halt beim Bewegungsablauf dann andere Regeln auch gelten. Und das ist wichtig zum Verstehen. Wenn nämlich ein Trainer oder ein Kumpel oder du selber eine Boulderstelle oder eine Kletterstelle analysierst und das verwechselst, dann kommst nicht wahnsinnig weit. Bei dem Positionieren muss man drei Levels unterscheiden. Das ist relativ wichtig mal zum Verstehen. Da gibt es das Basiskurs-Level. Dann so ein Level, was sich irgendwo zwischen so 6 plus und 8 minus meistens als Problemstelle rausdefiniert. Und dann gibt es eben noch so das Level, da würde ich sagen 8 plus und oberhalb davon, das ist so ein in Anführungszeichen Pro-Level. Das muss man differenzieren. Wir fangen mal mit dem Basiskurs-Level an. Das nenne ich bewusst so, weil das ist ein Pflichtinhalt bei jedem guten Kletterkurs, und ich weiß, dass das ganz oft nicht mitgedacht wird. In einem Basiskurs muss ich dem Kletterteilnehmer oder dem Teilnehmer nicht viel beibringen, was Klettertechnik angeht. Wenn ich die Zeit habe, kann ich ganz viel machen, aber normalerweise wird da nicht viel auf die Klettertechnik geschaut. Nur eine Sache ist echt verpflichtend, und zwar muss der Kletterer in der Lage sein, bevor er ans Seil fasst, zum Klippen, in einer Position zu sein, dass er nicht während dem Klippen aus der Wand kippt. Und das ist total entscheidend und wird leider oft übersehen. Und damit haben wir eine der großen Unfallquellen für schwere Unfälle im Klettern, nämlich Stürzen beim Klippen, übersehen. Deswegen müsst ihr mal eure Kletterkurse auch hinterfragen, die Trainer unter euch, oder wenn ihr selber einen Kurs gemacht habt, war das damit dabei. Also ein Grundkursteilnehmer muss verstehen, wie er aus dem Kletterablauf in der Nähe der Expressschlinge eine stabile Position einnehmen kann. Das ist in der Regel zwei Tritte, ein Körperschwerpunkt tief, Arsch zur Ferse ist die Grundregel. Also Körperschwerpunkt tief. Das ist
der fachliche Terminus dafür.
Genau, das ist der Fachbegriff.
Ja.
Arsch zur Ferse. Und in dem Fall, jetzt kommt die große Ausnahme, in dem einen Fall ist der lange Arm in Ordnung. Überall anders ist er falsch.
Und an dem Punkt, ehrlicherweise, ich glaube, ich habe dann schon auch den einen oder anderen Basiskurs miterlebt, es wird teilweise, das wird jetzt nicht in diesen Punkten untergliedert, zumindest nicht, als ich es gehört habe, aber es wird schon erwähnt, such dir eine stabile Position zum Klippen. Aber, jetzt kommt das große Aber, es wird nicht umgesetzt. Es wird auch nicht geübt in der Umsetzung.
Genau.
Es wäre jetzt ja auch kein Fehler, wenn jemand in einem Toprope ist, gerade wenn ihr so am Anfangsstadium noch werkelt. Dann häng dich doch ins Toprope, nimm ein zweites kurzes Seil an deinen Gurt dran und imitierst. Dann kannst du das in Ruhe auch rausfinden, was ist denn eine stabile Position. Und das merkt man dann schon sehr schnell, wo sich die Last am besten verteilen lässt für dich, deinen Körper und wie du da Sicherheit gewinnst und Routine. Weil auch das muss leben. Das lebt, glaube ich, gerade zu Beginn auch von der Wiederholung und dem immer wieder Spüren.
Der methodische Fehler, was da ganz viele Kursleiter halt auch machen, ist vielleicht auch Gelände gegeben oder von der Halle vorgegeben. Mhm. Wenn ich vorsteigen lerne, dann gehe ich geschickterweise erstmal in eine geneigte Wand, um dem Übenden halt die Zeit zu verschaffen, dass da nicht so dann sofort der Pump einsetzt. Oder so. Also ich übe jetzt erstmal an einer geneigten Wand die Abläufe, dass der auch einen noch nicht so fitter Kletterer, dass ich halt oft rauf und runter bewegen kann. Und dann kommt aber der Schritt, komischerweise irgendwann, wenn wir dann mal in einen Fünfer wollen zum Beispiel, halt dann vielleicht sogar einen Ticken schwerer, dann bin ich plötzlich in einem senkrechten Gelände. Und ab da ist eben diese stabile Position extrem wichtig. An einer geneigten Wand, also in dem typischen Kursgelände, Übungsgelände, da, wenn ich da nicht stabil bin, dann kippe ich halt zur Wand. Da passiert nicht viel. Gerade auf den riesen Tritten. Aber dann in dem Schritt in den fünften, sechsten Grad, dann wird es oft senkrecht. Und dann haben ganz oft Leute eben noch nicht geübt, wie sie halt an der Wand eine stabile Position einnehmen. Und das ist echt ein Fehler. Dadurch haben wir, ist ja in der Statistik signifikant rauslesbar, Stürze beim Klippen haben in der Regel eine schlechte Konsequenz. Mhm. Und der methodische Schritt dazu ist genau das, wie du sagst. Ich beginne halt da in Bodennähe, bouldernd, erklär das Thema. Zwei Tritte, Arsch zur Ferse, langer Arm. Und dann nimmt man mal ein Seil dazu, man imitiert das Klippen. Dann macht man einen simulierten Vorstieg. Also ich lasse Toprope klettern, genauso wie du sagst, habe halt einen Seilschwanz dabei. Mhm. Und erst dann, wenn das wirklich fehlerfrei bei jeder Echse klappt, erst dann gehe ich ans scharfe Toprope in der senkrechten Wand. Und die methodische Reihe, die fehlt mir leider zu oft, wenn ich Kurse woanders beobachte.
Ich habe das so tatsächlich noch nicht gesehen. Ich komme jetzt nicht so viel wie du im Vergleich rum, aber ich sehe das immer mit einer großen Anspannung bei den Teilnehmenden und schon so als Hürde mit, jetzt geht's in den Vorstieg, anstatt sich da selbstbewusst mit Freude dran zu gehen und zu sagen, geil, jetzt bin ich soweit. Weil es halt wirklich so der Sprung über die Klippe quasi ist oder so hochstilisiert wird. Und eigentlich soll es ja so gar nicht sein.
Nee, da wird eine Überforderung produziert quasi. Die ist wirklich in diesem Basisniveau sogar wirklich heikel. Und das solltet ihr auch weitererzählen, weitertransportieren, dass das... Man hat früher da auch was anderes priorisiert. Also wenn jemand jetzt noch vor 10 Jahren einen Trainerkurs gemacht hat, Kletterbetreuerkurs gemacht hat, da wurde noch sehr viel dieses hüfthohe Klippen und sowas propagiert. Das haben viele vielleicht von unseren Hörern jetzt hier auch schon, dass man halt jede Echse auf der Hüfte einhängen sollte. Und davon sind wir eigentlich in der Lehre wirklich weit weggekommen. Die Priorität ist mittlerweile eine andere. Nicht wie viel Seil habe ich im System, sondern wie wahrscheinlich ist der Sturz beim Klippen. Und da ist die stabile Position mittlerweile auch logischerweise viel, viel entscheidender als die zweite Priorität, wie viel Seil ziehe ich denn hoch, um einzuhängen. Also erstmal die Sturzwahrscheinlichkeit runterfahren und erst dann schaue ich eben, wie viel Seil ich brauche. Natürlich ist es entscheidend, wenn ich jetzt in der stabilen Position bin, dass dann meine Expressschlinge irgendwo in meiner direkten Armreichweite ist, dass ich nicht wieder mich bewegen muss, um einhängen zu können. Also nicht überstreckt zu klippen. Das ist jetzt davon unbeeindruckt. Aber prinzipiell ist die stabile Position das Wichtigste, bevor ich ans Seil fasse. So viel, also nicht übersteigt klippen, aber die stabile Position ist erstmal Priorität. Jetzt gehen wir nochmal ein kleines Rabbit Hole rein. Das ist jetzt auch tatsächlich für, aus Physiosicht wieder super, super interessant. Dieser lange Arm, der ist wirklich nur in diesem Bereich, nämlich zum Klippen, zum Ruhen, zum Schütteln, zum Vorausschauen. Da ist der lange Arm in der Position ein guter Tipp. Im Bewegungsablauf oder für schwere Züge oder für Schlüsselstellen, beim Bouldern, ist der lange Arm in der Regel ein Fehler. Und dieses Mythos, dass man das Techniktipp heißt, dreh doch ein oder mach einen langen Arm, das ist in der Regel falsch. Es gibt im Sport, in der Bewegungslehre, mehrere Grundregeln, aber eine davon ist, es gibt in der sportlichen Bewegung keine Gelenkeinstellungen. Und jetzt sag mir mal, was der lange Arm ist als eine Gelenkeinstellung. Ich hänge den kompletten Arm raus, der ist passiv, die Schulter ist ausgehängt, da wird jede Bewegung dadurch schlechter. Und ich glaube, ich erzähle dir da jetzt als Physio nichts Neues, wenn ich dir sage, dass das auch dann bei schweren Zügen zu Verletzungen führt.
Ja, also man merkt ja selber, wenn man auch jetzt im Yoga eine Position sehr lange hält, man kann das auch unter Spannung sehr lange in einer Dehnposition dort halten. In dem Moment, wo ich wieder raus muss, ist es erstmal, der Anlaufweg quasi ist ja doch auch erheblich länger. Und deswegen, das geht ja an der Wand ja auch nicht anders. Wenn du danach versuchst, wieder richtig Power rein zu generieren, dann weiß das System auch erstmal nicht so richtig, was anzufangen damit. Ich glaube, die Erfolgschancen sind danach auch für den nächsten Zug nicht unbedingt vielversprechender.
Genau.
Und gleichzeitig belaste ich natürlich diese endgradige Gelenkstellung auch vor allem Ellbögen, wenn man dann mal dran denkt, dass jemand dann sehr motiviert ist, in den nächsten Schritt möchte, schon ein bisschen zu den Fortgeschritteneren gehört. Da kommen die dann schon zum Tragen, weil du eben nicht mehr so viel an der geneigten Wand unterwegs bist und mit deinem Routinieren beschäftigt bist, sondern ja schon erstmal die ersten Erfolge feiern möchtest und dich challengen willst. Und da kommen dann solche Dinge dazu und das ist kumulativer Stress.
Genau, das baut sich
die ganze Zeit
auf.
Das baut sich auf.
Man muss da, glaube ich, auch verstehen. Also ich glaube, da sind zwei Sachen wichtig zum Verstehen. Viele Tipps sind auf einem bestimmten Niveau richtig und dann aber auf einem höheren Niveau eben nicht mehr. Und wenn ich jetzt einem Basiskursteilnehmer erkläre, wie er eine stabile Position in einem Vierer, Fünfer einnimmt, ist das da ein richtiger Tipp. Um einem Siebener-Kletterer zu erklären, wie jetzt aber halt die Schlüsselstelle funktioniert, oder einem Achter-Kletterer, ist es eben kein richtiger Tipp mehr. Und viele Trainer haben halt ein geringes Repertoire an Interventionsmöglichkeiten und dann werden immer die gleichen Sachen halt hochgerufen und das ist dann leider falsch. Das zweite Bild, aber das haben wir, glaube ich, bei dem letzten Mal auch schon mal so ein bisschen erwähnt, werden wir gleich ganz viel drüber sprechen. Ich glaube, für viele ist Technikverbesserung, hat immer was mit Kraftsparen zu tun. Also weniger Kraft anwenden. Und das ist aus Klettertrainersicht oder aus Bewegungsfanatikersicht oder aus Physiosicht nicht gut. Weil eine gute Technik wendet in der Regel mehr Kraft an als die schlechte. Nur halt mit Muskulaturgruppen, die es können. Aber das haben wir das letzte Mal schon angesprochen. Aber genau. Da passt der lange Arm eben gut rein.
Ja, das Ziel ist nicht, dass du die Kraft sparst, sondern dass zum einen die Übertragung der Kraft möglichst effizient an die Wand funktioniert, dass du das, was du hast, halt auch rüber transportieren kannst und dass diese Last möglichst optimal verteilt ist im Körper, um dann wieder eben Kraft nutzen zu können. So, ich denke, das sind so die zwei großen Unterschiede zu dem Thema Kraft sparen. Wenn man dann das ganz weit fasst, könnte man sagen, ja, natürlich spart man Kraft, aber halt eigentlich nur, weil man sie sinnvoll einsetzt. So, wir sind auf jeden Fall nicht dafür, alles im langen Arm und easy peasy durchzuhängen. Es ist ja Klettern und kein Faultier.
Das wird nicht funktionieren. Also da ist neben dem Eindrehen ist das Kraftsparen und der lange Arm sind meine drei Lieblingsmythen die fürs Technikverständnis echt wichtig sind. Man muss mal am Skifahrer oder am Mountainbiker oder so, man kann da auch viel aus anderen Sportarten lernen. Bei keiner anderen Technik wird von Kraftsparen geredet, da wird von Effektivität geredet und erst im zweiten Schritt dann von Effizienz, aber im Klettern ist irgendwie dieses Kraftsparen so wahnsinnig dominant, dass es zu Fehlbildern dann führt. Jetzt waren wir bei dem ersten Schritt beim Positionieren. Der zweite Schritt, den ich dann in der Regel vermitteln muss oder darf, ist ganz oft diese Lösungsmöglichkeiten zur offenen Tür. Die offene Tür ist dieses Gefühl im senkrechten oder überhängenden Gelände, dass wenn ich jetzt die Hand loslasse und eben was statisch machen möchte, dass ich dann halt wie eine offene Tür von der Wand wegkipp. Das Bild ist eigentlich relativ gut verständlich. Und dieses Gefühl schafft extrem Unsicherheit, schafft am Ende auch wieder ein Risiko zu fallen. Und es gibt eben so 7-8 Lösungen zu einer offenen Tür. Die müssen ein festes Repertoire werden für den Kletternden. Das muss quasi wie ein Werkzeugkasten sein, der immer mit dir mitklettert. Und je nach Vorgabe der Route wende ich dann halt eine dieser Techniken an, um dieses Gefühl von der Wand wegzukippen, zu vermeiden. Und das gehört dann irgendwie in der Ausbildung von einem Kletterer so oberhalb vom oberen sechsten Grad, unteren siebten Grad unbedingt rein. Da ist nämlich ganz oft die Kraft schon gar nicht so schlecht. Und wenn man es messen würde, ist die Kraft zwischen 7- und 7+ gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Aber das Technikrepertoire ist zu schlecht. Und jetzt müsst ihr mal dann Leute beobachten, mal Leute filmen, euch selber vielleicht mal filmen und gucken, wie viele unterschiedliche Techniken werden denn in so einer klassischen Kletterhallenroute von euch verwendet. Und dann kommt man halt in der Regel auf 2, vielleicht 3 unterschiedliche Techniken. Und das wäre mir jetzt vom Repertoire, von der Repertoireanwendung zu wenig.
Ja.
Ich bin ja vorbereitet.
Die mir fällt Technik. Halt unsere Kindergruppe ein.
Ja, zum Beispiel.
Ich weiß noch, die Kids, die würden nie begeistert davon, wenn du sie zwingst und sagst, der Boulder muss jetzt mit eben möglichst, erstmal mussten sie ja selbst erarbeiten und dir die Ideen bringen, die Techniken. Das haben sie sogar echt gut, finde ich, und schnell hinbekommen. Da sind Kinder einfach intuitiver und offener. Aber sie freuen sich jetzt nicht darüber, den Boulder jedes Mal wieder zu schrubben und eine andere Technik reinzubauen. Aber mittlerweile sieht man die Früchte der Arbeit. Sie denken nicht mehr drüber nach. Und in den schweren Bouldern wird es ganz automatisch, je nachdem, was sich anbietet, eingesetzt.
Ja.
Das ist.
Genau. Also, da muss man sich wirklich bewusst sein. Also, der nächste Schwierigkeitsgrad beim Seilklettern oder beim Bouldern kommt eben nicht nur über mehr Power, sondern eben auch über mehr Repertoireanwendung. Ich habe da jetzt mal geschaut. Ich habe vor einiger Zeit auf der Altiora Instagram-Seite einen Post gemacht zu dem Thema offene Tür. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es die Leute sich jetzt mal anschauen würden als Video, bevor ich da jetzt alles versuche zu erklären.
Ja.
Also da sind alle 7 Techniken mal hintereinander abgefrühstückt. Die sind Hinterscheren, Vorderscheren, Fußwechsel, Zinamtritt, Heel-Hook-Toe und Ägypter.
Ja.
Und das ist gar nicht so lange her, das Video auf Instagram. Da könntet ihr es euch mal ganz leicht anschauen und dann stellt euch mal selber die Frage, wie viele von den Techniken bin ich in der Lage, schnell, intuitiv und auch im Stress an die Wand zu kriegen.
Ja, definitiv. Und wenn es weniger als 3 sind, dann ist da Nachholbedarf.
Genau. Es gibt ja auch gute Trainer in der Gegend, die man mal dann...
Ich habe da mal was gehört. Sag mal, kennst du da eine
Kletterschule? Ich muss ab und zu ein bisschen Werbung machen.
Das heißt Schleichwerbung. Nein.
Das ist In-Your-Face-Werbung in dem Fall. Aber
ganz unheimlich, ja.
Ihr könnt trotzdem mal für euch auch üben. Und zwar 3 Übungen würde ich mal so empfehlen. Die beste wäre jetzt beim Bouldern zu zweites zu machen. Ihr quert an einer senkrechten, leicht überhängenden Wand, wird gequert und ein Partner ruft euch einfach zu, freeze. Und dann müsst ihr in dem Moment versuchen, in eurer Umgebung eine stabile Position einzunehmen, wo ihr eine Hand von der Wand lösen könnt, ohne von der Wand wegzukippen. Dann habt ihr diese 7 Techniken zur Auswahl und dann könnt ihr über diese Freeze-Übung mal das bei Querungen reinzubringen. Das gleiche geht auch nach oben, also einfach Boulder nach oben zu klettern, ist halt dann einfach von der Höhe schon mal vom mentalen Anspruch her schwieriger. Wenn ich halt was auf 4 Meter probiere, fühlt sich's anders an, als wenn ich halt das auf 1 Meter Höhe probiere. Deswegen ist die Querung erstmal die bessere Wahl. Und das gleiche kann ich auch einbringen beim Seilklettern. Da würde ich erst im Top-Rope eben arbeiten, wieder senkrechte Wand, leicht überhängende Wand, und ich versuche eben mal im Verlauf dieser Route auf die 12, 13, 14 Meter so viele stabile Positionen, so viele Ruhepunkte einzubauen, wie ich kann mit diesen Grundtechniken. Und eine geile Trainingsübung ist dann, in einem bisschen steileren Boulder, vielleicht so 15 bis 20 Grad, dürft ihr nicht den nächsten Griff immer gleich anschnappen, sondern bevor ihr den Zielgriff anfassen dürft, müsst ihr mit der Hand 3 Sekunden über dem Zielgriff schweben. Dadurch müsst ihr euch stabilisieren an der Wand, ihr könnt nicht euch in den nächsten Griff fallen lassen, und dann kann man eben mal gut checken, ob ich das mit besserer Repertoireanwendung vielleicht erleichtern könnte. Und außerdem baut es wahnsinnig Spannung auf.
Das ist noch eine andere. Ich wollte gerade sagen, ich glaube auch gerade, wenn man da so an der Schwelle steht, eben jetzt weg, sich vom Anfänger wegentwickelt, kommt immer mehr die Core-Geschichte dazu. Und ohne das wird es nicht gehen. Und ich finde auch, wenn ich jetzt selber einen relativ lacken Tag habe, dann mag ich das schon ganz gerne zu Beginn, so ein bisschen dieses 3 Sekunden mal zu verharren, bis ich den Griff nehme, einfach um die Grundspannung hochzufahren, um dem Körper auch mal wieder zu zeigen, es braucht mehr als nur den Bizeps und sich hochzufroschen, sondern es wäre ganz gut, wenn die Körpermitte auch mitspielt. Und
genau.
Die kann man immer mal wieder mit einbringen und macht, glaube ich, wirklich viel Sinn.
Ich glaube, was ich da noch ganz gerne ergänzen würde bei dem Thema stabile Position ist, die Gründe, warum diese Techniken nicht immer angewendet werden, sind nicht nur, dass es nicht bekannt ist oder dass es körperlich irgendwie schwieriger ist oder komplexer ist, sondern dass es sich auch aus den unterschiedlichen Positionen raus extrem unterschiedlich anfühlt, loszulassen und zu fallen. Und da ist ein wichtiger Transfer eigentlich zu dem Bereich Risikomanagement und Stressmanagement. In ein gutes Falltraining, in eine gute Fallschulung, ob das jetzt am Seil ist oder ob das jetzt beim Bouldern ist, gehört dann mal nach der Basisvariante, nach den Basishüpfern dazu, in einer guten Sturzhöhe und so weiter, eh klar, auch mal aus diesen anderen Positionen raus zu fallen, weil die nämlich alle einen anderen Anforderungscharakter haben, wie ich jetzt mich da halt auflöse, bevor ich auf die Matte komme oder bevor ich ins Seil falle. Ja. Und da gibt es eine sinnvolle Reihung dazu, aber ganz, ganz oft ist es so, dass ich in diesen Sturztrainings merke, oder bei den Mentaltrainings merke, dass aus dieser leiterartigen frontalen Position problemlos gestürzt wird, aber das halt definitiv aus anderen Repertoireformen dieses Stürzen total vermieden wird. Und dann ist auch jetzt damit der Transfer geschaffen, warum manche Leute eben in schwereren Touren nicht gut im Vorstieg klettern, weil sie nicht stressfrei diese Techniken anwenden können. Also das ist immer ein komplexes Bild, aber nur als Hinweis wieder dazu, es gibt einen Schnitt hier auch zum Risikomanagement und Stressmanagement. Und wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, ihr müsst euch bloß melden.
Ich glaube, dass das sogar wirklich ganz, ganz entscheidend ist für deine weitere Kletterkarriere. Nicht bei jedem, aber doch bei mehr Leuten, als sie sich eigentlich selbst eingestehen wollen. Wenn sie sich hin entwickeln wollen, wirklich zu einem fortgeschrittenen und sehr ambitionierten Kletterer und Boulderer auch. Weil ich glaube, sehr häufig verhindert dein Risikomanagement den nächsten Entwicklungsschritt, weil du wieder eben für den Sturz dich eigentlich mehr präparierst als für deinen nächsten Zug. Und das aus deinen genannten Gründen. Also ich glaube, da kann sich jetzt der ein oder andere ertappt fühlen, in Anführungszeichen, aber sollte es nicht negieren und wegschieben, sondern da wirklich den Trainer aufsuchen. Ich kann aus persönlicher Erfahrung dich wirklich empfehlen. Ich bin ein sehr starker Kopfmensch und es ist nicht unbedingt einfach, gegen meine Argumentationen anzukommen. Das war auf jeden Fall Gold wert, das zu machen. Und dann lebt es von der Wiederholung.
Der Test, den man da machen kann, ist total simpel. Ihr könnt da mal am Seil zum Beispiel eine Tour im Toprob klettern und versuchen, so viele Technikanwendungen, wie es geht, eben da rein zu basteln, wie das sich anfühlt. Und dann macht ihr das Gleiche mal im Vorstieg. Und sobald es einen Unterschied gibt in der Ausführung oder in der Innenwahrnehmung, dann ist Handlungsbedarf. Das ist total simpel. Sobald es ein Delta gibt zwischen der Toprob-Anwendung und der Vorstiegsanwendung, ist das Problem nicht die Kraftausdauer oder die Kraft oder die Technik, sondern tatsächlich der mentale Aspekt in der Geschichte.
Das finde ich gut.
Ist ziemlich powerful, muss man sagen.
Ja, ja.
So.
Ich habe aber noch eine Frage tatsächlich.
Geil.
Mir selber fällt es immer mal wieder auf, wenn jemand, jetzt sagen wir muskulär, nicht schlecht aufgestellt ist, schon nicht mehr die ganz einfachen Boulder in der Halle nimmt, sondern sagen wir mal so ab in die Richtung Fünfer bei uns sich entwickelt, von dem Vierer zu Fünfer. Ich denke, viele Hallen haben dieses System bis 8. Und da ist es so, dass ich eher das Gefühl habe, gerade bei den etwas fitteren Leuten, gar nicht so sehr, dass sie diese Techniken, dass sie der Meinung sind, sie brauchen sie nicht. Sie können ja einfach diesen Schritt skippen. Sie haben die Kraft, um eben die offene Tür auszugleichen, die Spannung, die Rumpfspannung und ziehen dann einfach weiter. Die finde ich dann aber irgendwann mal so über die Hallensaison weg in einem Sechser und dann merkt man, dass dieses, also habe ich das Gefühl, dass sie diesen Schritt versucht haben zu überspringen und dass diese Basis nicht da ist.
Ja.
Zu mir kommen die dann wegen Verletzungen, wegen Problemen, in der Regel Überlastungsproblemen. Und ich schiebe es schon ein bisschen auf diese fehlende Basic, diesen Aufbau der Basis. Ist das nur ein Gefühl oder wie sieht es an der Kletterschule aus, wenn die
zu dir kommen? Ist definitiv so. Okay. Die Steigerung, die meisten Leute intuitiv dann machen, ist nämlich nicht im Sinn von komplexer klettern oder technisch besser klettern, sondern nur in stärker klettern.
Ja.
Also man kann, es kommt halt an der Punkt, warum, man kann, wenn man das nicht gesagt bekommt, kann man sich ja erstmal steigern in dem Schwierigkeitsgrad. Wenn ich nur auf die Zahlen schaue, wenn ich einen Trick anwende, und zwar einfach nur an guten Griffen steiler zu klettern.
Ja.
Und eben nicht im flachen Gelände bleiben oder im so mittelsteilen Gelände und dann plötzlich werden dann die Griffe nämlich nicht mehr positive Leisten oder Mini-Henkel, Löcher sein, sondern eben mal offene Griffe, Zangen, Auflieger, Seitgriffe. Und das, was du beschrieben hast, geht ja in einem steiler werdenden Gelände, kann man über Kraft das kompensieren, aber eben in einem bisschen flacheren Gelände, wo dann halt für den höheren Schwierigkeitsgrad die Griffe offener werden, eben Sloper, offene Seitgriffe, Zangen, dann geht es eben nicht mehr. Und man muss nur mal gucken, was ist denn so das Schokoladengelände, wo geht man denn gerne rein? Und im Assessment von den Leuten ist dann immer, wenn man dann so fragt, was fällt euch denn schwer, warum seid ihr eigentlich da, was liegt euch nicht? Dann kommt eben ganz groß und oft, mir fallen Auflieger, mir fallen Seitgriffe, mir fallen diese Sachen so schwer. Das hat dann nichts mit der Power zu tun, sondern einfach nur, dass da erstens mal ein bisschen Schulterspannung, Schulterkorrektur fehlt, aber vor allem Repertoireanwendungen an offeneren Griffen.
Ja.
Da also hast du genau recht. Die Verletzungswahrscheinlichkeit ist, wenn ich mich über die Steilheit und über die reine physische Kraft steigere, ist die Verletzungsgefahr wesentlich höher oder Überlastungsgefahr wesentlich höher, als wenn ich mich über technische Steigerung und über Bewegungsnuancen steigere.
Also diese Positionsarbeit ist nicht nur für den notwendig, der die Kraft noch nicht hat, sondern auch für den, der sie hat. Der sollte das nicht links liegen lassen und der darf sich immer noch drüber freuen, dass er Strom hat, dass er Bums hinter seiner Bewegung hat. Aber ich kenne es eben dann nur leider im Überlastungskontext und das ist dann immer ein großes Rätselraten bei den Betroffenen. Man weiß gar nicht, warum es dazu gekommen ist und es ist plötzlich gekommen. Nein.
Ich glaube, da ist eine ganz
90%
simple...
Nein.
Ja, nee, das ist meistens nicht so überraschend. Auch bei mir selber nicht. Aber man muss jetzt auch mal ehrlich sein, wenn man also wenn ich jetzt dann so frage, auf was für ein Niveau bouldert ihr so ungefähr, dann höre ich so oft die Highlights, weißt du? Dann höre ich so oft,
ja, klar.
Ich habe 7er schon gebouldert oder 6er schon gebouldert.
Mhm.
Und dann ist halt die nächste Frage von mir logischerweise, also wie viele davon und vor allem in der ganzen Halle oder nur in einem Wandbereich? Und dann kommen wir da der Sache relativ schnell auf die Schliche.
Ja.
Okay, wir haben versprochen,
Fragen,
es gibt...
man sich selbst auch stellen sollte,
bitte. Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Der dritte Punkt beim Positionieren ist dann so dieses Pro-Level ungefähr. Das ist etwa, das kommt dazu ab 8 plus 9 minus 9 zum Tragen. Da gibt es dann nicht mehr das Problem, dass das Repertoire nicht bekannt ist oder so, dass die Grundlagen nicht da sind, sondern da geht es tatsächlich um Nuancen, um Details. Das ist hauptsächlich Schulterstabilität, eine Außenrotation, dass ich mich über die Griffe auch an die Wand hinziehen kann, ohne den Klimmzug zu machen, also über eine Außenrotation, Bogenspannung im Rumpf und Ziehen am Tritt. Ziehen an jedem Tritt sozusagen. Das sind ja Technikelemente auf einem höheren Niveau. Und das wäre jetzt für mich das Anzeichen, dass ich jemanden vor mir habe, der technisch in der Lage wäre, 8 plus zu klettern oder minus zu klettern, wenn eine Person diese Sachen zeigt. Also diese 3, 4 Punkte, die zeigen Stabilisierungsmöglichkeiten, Positionierungsmöglichkeiten auf einem hohen Niveau. Und es braucht es eben im klassischen Klettern, klassische Kletterbewegungen ganz extrem. Ich muss eben in der Lage sein, mich in unangenehmen Positionen an der Wand zu halten, im Steingelände an der Wand zu halten. Und eben, das sind so Checkpunkte, wo ich halt Haken hintermache oder nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe, der halt vom 8. und 9. Grad möchte, würde ich immer erstmal abprüfen, sind diese Fähigkeiten denn da, bevor ich auf andere Sachen schaue.
Ich habe das Gefühl, man sieht ganz oft, dass dieses Ziehen am Tritt initial stattfindet und dann wird der Zug aber wieder aufgelöst oder aufgegeben. Und dann wird es nicht durchgezogen.
Ja, das schaut auch wie so eine Finte aus. Also
ja,
die
genau.
Person zeigt so mal ganz kurz so, ich kann übrigens auch die Technik.
Ja.
Also ich kann auch einen Heelhook oder ich kann auch einen Toehook, ich kann auch eindrehen, aber halt nur so als so angedeutet. Und in einem gut gekletterten 9er Niveau oder auf einem gut gekletterten 9-9 Niveau, dann siehst du halt, dass eine Person eine Technikform mit letzter Konsequenz bis in die Endposition auch durchzieht und da während der ganzen Bewegung auch den Zug am Tritt aufrechterhält. Und das ist der große Knackpunkt dann auf dem Weg. Aber dieses Pro-Level ist jetzt total schwer verbal hinzukriegen. Da müsste man wirklich über Videos und Trainings und Coachings arbeiten.
Ja. Auch da, egal ob du in welchem Level, aber da auch schon wieder ganz massiv filmen, sich selber auch filmen und wirklich mit einem kritischen Auge drauf schauen, ob man das vor allem nicht nur den Beginn, den Ansatz dieser Technik sieht, sondern wird sie gehalten, wird sie durchgezogen bis zum bitteren Ende,
genau,
bis es dann wieder in den nächsten Zug geht.
Mein guter Freund, der Heiko Kreitsch, der hat einen Aufkleber drucken lassen. Der heißt, im Endpunkt hart bleiben. Ist so herrlich doppeldeutig.
Ist der auch so schön fränkisch dann?
Im Endpunkt mit B, mit einem harten B. Im Endpunkt hart bleiben. Und das passt da eigentlich wirklich sehr, sehr gut in das Thema. Also der nächste Griff wird oft kontrolliert, wenn man halt dann bis zum Schluss auch diese Spannung sozusagen aufrechterhalten kann. Okay, das wäre jetzt erstmal Gelände und Position für mich ausreichend abgefrühstückt. Sollen wir jetzt noch direkt durchziehen? Ich schaue gerade mal auf die Uhr.
Wollte gerade sagen, ich lasse uns mal einen Blick auf die Uhr werfen. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde.
Na genau, das passt aber super.
Ich würde auch sagen,
ich kann noch.
Kann man sich. Du kannst noch.
Ey, könntet ihr als Hörer vielleicht mal Feedback geben, ob euch die Folgen zu lang sind? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gebt mal einfach
genau.
Feedback, ob wir zu viel und zu lang reden. Aber es ist immerhin ein Podcast, Leute.
Das soll heißen, Wir würden es jetzt so machen, man kann das Ganze hier ja pausieren, wenn man das möchte, ja. Weil wir, ich würde sagen, wir sind jetzt so ziemlich bei der Hälfte angekommen, oder?
Etwa,
ja. Ein bisschen drüber. Ja. Und das heißt, euch wird, das wird so heiter weitergehen. Wenn ihr jetzt Pause braucht, dann die Pause-Taste drücken. Wir gehen aber wirklich einfach durch.
Wir muss jemand aufs Klo?
Jung und dynamisch.
Muss jemand aufs Klo gerade?
Ja, genau.
Ich will jemanden anschauen. Immer
noch ein paar Snacks. Du bist die Busy-Prinzessin, nicht ich.
Okay. Also, jetzt Spaß beiseite. Das ist, wir sind ja nicht zum Spaß hier.
Also. Nein, du wolltest mit Sicherheit jetzt sagen, was es mit Phasen auf sich hat. Weil ich glaube, davon haben jetzt die wenigsten Ahnung.
Was?
Mit dem Phasenmodell.
Ach, Phasen, ich habe Farben verstanden.
In Bewegung. Farben, ich sehe Farben.
Was willst du jetzt mit Farben? Nee, also, okay.
Gut genutzt, wenn du jetzt Farben siehst.
Im Kontrast zum Positionieren geht es jetzt in dem nächsten Punkt drum, wenn ich in der Bewegung weitergreife. Und da spricht man dann von einer dynamischen Ausführung. Dynamisch meint nicht immer dieses Springen, was viele im Kopf haben, oder irgendwelche krassen Dinos, sondern es heißt nur, während dem Weitergreifen ist der Körper noch in irgendeiner Aktion und eben nicht nur im Verharren wie bei dem Positionieren. Klar, in der Extremform wird es ein Dynamo. Man könnte dann auch mal vielleicht einen Fuß oder beide Füße verlieren oder so, aber prinzipiell geht es immer darum, unterschiedliche Ausprägungen von dynamischer Ausführung. Bewegungen sind dynamisch und darum geht es jetzt. Und das ist jetzt ein bisschen eine andere Herangehensweise. Man muss verstehen, dass jede sportliche Bewegung wird eigentlich über ein Phasenmodell erklärt. Das ist total, total sinnvoll. Es gibt die Vorbereitungsphase, die Hauptphase und eine Endphase. Je nachdem, ob ich eine zyklische Bewegung habe, so wie jetzt Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren, wo eine Bewegung an die andere sich sofort anschließt, oder halt abgeschlossene Bewegungen, wie zum Beispiel den Kugelstoß. Dann mache ich eine Bewegung und danach ist fertig. Das Klettern ist beides. Das macht es ein bisschen blöder, aber
es gibt nämlich im Klettern... Das ist aber eine Mischform.
Genau, also es gibt im Klettern beides, das muss man ganz klar mal so anerkennen. Es gibt abgeschlossene Bewegungen, da ist dann bei dem, nehmen wir mal an, Extremfall der Topgriff, ist einfach Schluss. Und dann gibt es aber auch andere Situationen, wo sich eine Bewegung an die andere anschließt. Und die muss man halt auch ein bisschen anders denken. Aber prinzipiell gibt es das immer, diese drei Phasen. Und Klettern ist dann nicht anders wie andere Sportarten. Das ist ganz wichtig zum Verstehen. Und wenn ich jetzt Bewegungen analysieren möchte, ist es für den Trainer oder für euch selber total hilfreich, wie eine Checkliste zu haben, wo ich halt meine Bewegungen strukturiert analysieren kann. Und dazu dient dieses Phasenmodell. Das heißt bei uns Technikleitbild, früher ist es Standardbewegung, das war ein falscher Begriff, aber heute analysieren wir quasi die Kletterbewegung nach diesem Phasenmodell. Und das ist tatsächlich ein sinnvoller Stand. Damit darf man jetzt nicht verstehen, dass jede Bewegung gleich ist, überhaupt nicht. Dazu ist Klettern viel zu variabel und viel zu komplex. Aber es finden halt bestimmte Phasen immer wieder statt. Das werdet ihr gleich merken, dass das eigentlich bei so gut wie jeder Bewegung mehr oder weniger so stattfindet. Wir unterteilen nämlich diese drei Hauptphasen, Vorbereiten, Durchführen, also die Hauptphase und die Endphase, nochmal auf. Und jetzt müsst ihr euch mal ihr könnt es euch vielleicht ein Video angucken dazu oder ihr könnt es euch jetzt einfach vorstellen. Ihr steht in der Wand und habt Füße und Hände an der Wand und wollt euch für den nächsten Zug vorbereiten. Da würde man jetzt zwei Sachen machen. Ich laufe nämlich neu an. Ich muss ja meine Füße erstmal höher bringen. Das nennt man dann Anlaufen bei uns. Also wir laufen höher, wir laufen an. Mhm. Und dann werden die Tritte belastet und genutzt. Diese beiden Zwischenschritte gehören quasi zu der Vorbereitungsphase. Und dann ist die Hauptphase, das sogenannte Auslösen und das Weitergreifen. Das Auslösen meint in irgendeiner Form einen Impuls aus dem Körper, nicht ein Klimmzug im Idealfall, ein Impuls, Der ermöglicht mir dann, die Hand loszulassen, in der Bewegung wohlgemerkt eben. Und dann kann ich weitergreifen. Dann ist das Ziel erreicht und damit ist die Hauptphase abgeschlossen. Ich habe den nächsten Zielgriff berührt oder ich greife den. Und dann kommt die Endphase. Das wäre jetzt beim Kugelstoßer dieses Nicht-Übertreten, dieses Ausdrehen zum Beispiel. Das gibt es bei uns auch so ähnlich. Es gibt ein Stabilisieren, es gibt ein Nachgeben. Und damit ist dann die Bewegung für uns abgeschlossen. Wir fangen von vorne an. Das klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert, aber bei einer gut gemachten Bewegung finden diese Zwischenphasen immer in der gleichen Reihenfolge nacheinander statt. Ich laufe an, ich habe meine beiden entscheidenden Tritte, ich löse die Bewegung aus, ich greife weiter, dann muss ich eben mal kurz stabilisieren und dann gebe ich so viel nach, wie ich kann. Jetzt ist der Clou an dieser Arbeit mit diesem Phasenmodell folgendes. Ich kann nämlich jetzt diesen Unterphasen Qualitätsmerkmale zuschreiben. Also wann ist ein Anlaufen gut gemacht, wie ist ein Auslösen gut gemacht, wie ist ein Nachgeben gut gemacht. Und dann habe ich nämlich wie so eine kleine Checkliste und kann eine Bewegung analysieren und kann eben mal schauen, okay, wie ist jetzt das Anlaufen gemacht? Dann kann ich eben analysieren, was könnte ich beim nächsten Versuch besser machen, was könnte mein Athlet lernen, was ist gerade zu tun. So analysiere ich eben Bewegungen in jedem anderen Sport und bei uns eben auch. Und ein guter Trainer hat dann halt diese Checkliste im Kopf und schaut die so für sich mit dem Video oder halt mit, das meistens fällt recht schnell auf, dann so durch. Ich mache jetzt nur mal zwei Beispiele für diese Arbeit am Phasenmodell, weil das ist sonst wirklich im Podcast ein bisschen arg mühsam. Aber prinzipiell gibt es eben viele dieser Zwischenphasen Qualitätsmerkmale. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Anlaufen als allererstes mir mal hernehme, dann wäre Anlaufen gut gemacht, wenn das kleinschrittig passiert, wenn das Anlaufen so gut wie es eben geht unterm Körper passiert, also nicht links und rechts, sondern unterm Körper und entkoppelt. Entkoppelt heißt, es wird nicht über eine Klimmzugbewegung der Körperhöhe bewegt, sondern eben über Bewegungsspielräume, die ich halt in der Hüfte, im unteren Rücken, in den Beinen habe. Also ich ziehe mich nicht über den Klimmzug auf die nächste Trittstufe, auf die nächste Trittebene, sondern ich mache das eben über Mobilität. Genau. Und dann könnte man jetzt eben, wenn ich jetzt dich analysieren würde, könnte ich eben schauen, das Anlaufen von der Melanie, sehe ich da, was ich sehen möchte, nämlich die Melanie läuft unter dem Körper an, die läuft entkoppelt an, die läuft kleinschrittig an. Und dann kann man daran arbeiten. Das ist total schlüssig.
Das sind ja auch gleich, die du schon genannt hast, glaube ich, mit die größten Stolpersteine.
Oder? Je nachdem.
Also was man in der Praxis häufig sieht, sind ja dieses, dass es eben nicht kleinschrittig passiert, wenn man meint, schnell oder sich wieder klein macht, um kompakt zu sein. Und das Ganze dann aber nicht unbedingt die optimalste Position ist, um dann weiterzugreifen.
Ja, es gibt immer, das ist eben das Wichtige für mich als Trainer, auch als Coach, ich bin da immer extrem wertschätzend gegenüber den Leuten, weil die Menschen machen ja diese Fehler nicht, weil sie blöd sind. Das wird immer ganz oft so ganz komisch formuliert. Es gibt immer gute Gründe, warum ein Mensch sich erstmal in Anführungszeichen falsch verhält. Und dieses Riesenschritte machen hängt damit zusammen, dass ich halt vielleicht nicht auf Reibung anlaufen möchte oder weil ich halt kleine Tritte nicht möchte. Ich möchte halt von großem Tritt zu großem Tritt weiter wuchten. Ist erstmal nachvollziehbar und verständlich, aber halt dann in der technischen Ausführung suboptimal. Aber weil du es gerade gesagt hast, wer da Intervention in welchem Aspekt braucht, ist extrem individuell und hängt auch vom Niveau ab. Weil ein Fünferkletterer hat ganz andere typische Schallmauern und Prioritäten, als jemand, der halt im 9. Grad Fuß fassen möchte.
Naja, wenn der im 9. Grad Sorge wegen kleinen Tritten hat, dann wird er nicht sehr viele Neuner klettern können.
Genau, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Ja? Man muss dieses Phasenmodell oder die Analyse von der Bewegung auch immer auf das entsprechende Niveau runterbrechen. Wenn dann ein Trainer zum Beispiel den 9er Kletterer eben 5 plus Interventionen gibt, wird er nicht glücklich sein und andersrum auch nicht. wenn jetzt zum Beispiel ein Trainer halt sehr, sehr anspruchsvoll ist und dann einem Fünferkletterer Tipps zum Stabilisieren gibt, ja, also dann wird der damit nichts anfangen können, weil er das noch gar nicht spüren kann. Also man braucht da ganz unbedingt eine Niveauregulierung in der Intervention, damit bei den Leuten dann wirklich für ihr persönliches Niveau, für ihre individuellen Schwierigkeiten und Entwicklungsspielräume da dann Interventionen halt geben kann. Ja.
Also bringt mich aber auch wieder zu dem Punkt, dass dein Trainer nicht unbedingt den Neuner selber klettern muss, solange er die Mechanik dahinter versteht und eben den Werkzeugkasten so groß hat, um dir das passende Werkzeug, dein fehlendes Tool oder auch mehrere, als Option bieten zu können, um dich darauf zu bringen.
Das ist eine ganz komische Annahme übrigens.
Ja, total.
Wenn du in anderen Sportarten schaust, dann ist jetzt der Trainer am Spielfeldrand, der muss nicht immer das gleiche Niveau haben wie der Athlet, sonst wird er selber mitspielen. Im Klettern wird ganz oft dieser Fehler gemacht, dass man guckt, wie stark ist denn der, also wie fit ist gerade der Trainer, kann der mir was zeigen? Das ist eine ein bisschen engstirnige Sichtweise. Ich glaube zum Beispiel, dass anderes Beispiel. Ich will das gar nicht von mir sprechen, aber zum Beispiel der Trainer von der Janja Garnbrett als ganz markantes Beispiel. Ja,
das geht auch in den Medien ja immer wieder.
Der wirkt nicht so, als ob er jetzt selber gerade 9B klettern könnte. Ja. Aber wahrscheinlich macht er ein paar Sachen extrem gut. Und zwar kann der halt das, was die Janja an der Wand macht, sehr, sehr gut analysieren, verbalisieren und methodisch für sie aufbereiten. Und das ist das, was ein Trainer können muss. Das eigene Klettern ist sicher hilfreich, muss man ganz klar sagen. Es hilft sicher, wenn ich bestimmte Entwicklungsprozesse oder wenn ich bestimmte Verständnisprozesse selber schon für mich durchlebt habe, hilft es oft in der Umsetzung. Aber es ist nicht zwingend nötig, dass ein guter Trainer, dass ein guter Jugendtrainer zum Beispiel, dass der selber irgendwie Trainer klettern kann. Das ist nicht nötig. Der muss verstehen, warum sich das Kind so verhält, der Jugendliche so verhält, was wäre das Ideal, was wäre sozusagen die Musterlösung und wie können wir das altersgerecht und niveaugerecht eben vermitteln. Und da fehlt es ganz, ganz grob in der Auffassung, in der Kletterszene, wie ein guter Trainer ausschaut. Aber definitiv. Ist jetzt wieder ein kleines Rabbit Hole.
Ich finde es wichtig, ich finde es wirklich wichtig, weil wenn das der Grund ist, dich von einem Trainer für einen Trainer zu entscheiden oder eben doch diesen Tipp von jemandem, weil der halt so bockisch stark selber bouldert, bringt es dich manchmal in Frust und Kummer, aber halt, das ist schon sehr häufig ein Grund, warum Menschen zu Patienten werden bei mir.
Ja, also ist schon so.
Dieses, du musst es einfach härter probieren, bleib einfach dran, hör auf zu jammern oder so. Ja, also, wie du schon sagtest, der Coach, der hinter Janja steht, hat ihr bestimmt was anderes erzählt. Aber deswegen sollte man sich lieber vom Coach coachen lassen und nicht von Janja. Auf deinem eigenen Niveau, auf dem du bist.
Es gibt sicher Ausnahmen, das muss man ganz klar sagen. Es gibt sicher Top-Kletterer, die es auch an andere Athleten weitergeben können. Aber natürlich. Das ist tatsächlich nicht die Regel. Weil die Fähigkeiten oder die Wesensmerkmale, die jemanden zu einem Top-Kletterer machen, sind oft nicht die gleichen wie einen guten Vermittler, also einen guten Trainer ausmachen. Und zum Beispiel, also ich möchte nur ein Beispiel, es ist beim Routenbau das Gleiche. Ein sehr, sehr guter Kletterer ist in der Regel in der Lage, sich von der Außenwelt abzuschirmen und sein Ding auch mal egoistisch durchzuziehen. Das ist ein Wesensmerkmal von einem guten Athleten. Mhm. Ein guter Routenbauer muss aber extrem empathisch sein und muss sich in andere reinversetzen können, muss im sozialen Gefüge sich da auch verstehen.
Ja.
Und ist beim Trainer das Gleiche. Ein Trainer muss eben nicht nur selber egomanisch sozusagen da sein Ding durchziehen, sondern muss sich eben ganz, ganz stark auf andere einlassen können und sich in andere Körper, in andere Köpfe hineinversetzen können. Und es ist halt nicht immer das Gleiche. Also nicht immer ist ein guter Athlet auch gleich ein guter Trainer. nicht immer ist ein guter Athlet ein guter Routenbauer oder auch ein guter Alpinist ein guter Bergführer. Das ist überhaupt nicht, das sind unterschiedliche Kompetenzen. Ja, aber definitiv. Trotzdem hilft es, das lerne ich in den Trainerausbildungen auch immer und immer wieder, das Niveau ist gar nicht so entscheidend am Ende, sondern es ist, welche Lernprozesse, welche Entwicklungsprozesse hat der Mensch als Athlet vielleicht schon mal gemacht, auch in anderen Sportarten witzigerweise, oder war der einfach Talent und ist halt zufällig seine Neuner geklettert, das ist von der Trainerqualität am Ende ganz anders. Also ein Mensch, der sich quasi jeden Schwierigkeitsgrad erarbeiten musste und eventuell in anderen Sportarten auch Erfahrungen gesammelt hat, ist oft der bessere Trainer als jemand, der halt, dem das alles so zugeflogen ist. Oder auch jemand, der halt aus Verletzungen sich rausarbeiten musste,
ja,
ist oft ein besserer Physio, würde ich mal sagen, als jemand, der halt irgendwie in seinem ganzen Leben noch nie verletzt war. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Es ist mit Sicherheit ein Puzzleteil, was das Verständnis und die Empathie angeht, die sich schon nochmal anders darstellt, als wenn ich es nur antizipiere, wie sich jemand gerade fühlt in seiner Situation, in seinem Prozess. Definitiv.
Genau.
Kann ich unterschreiben.
Sehr guter Exkurs gerade. Ich würde jetzt ganz gern diese Idealbewegung oder dieses Technikleitbild, das Phasenmodell, nicht zu sehr hier im Podcast platt treten.
Bitte.
Ich möchte nur, dass verstanden wird, wo ist der Unterschied zwischen Position und zwischen Bewegungsablauf. Und wenn man sich schon mal ganz grob dafür erwärmen konnte, zu sagen, ich verstehe, das ist eine Bewegung aus Anlaufen, Treten, Tritte nutzen, Auslösen, Weitergreifen, Stabilisieren und Nachgeben besteht, dann kann man schon mal versuchen, selber zu überlegen, wann ist denn vielleicht ein Nachgeben gut gemacht oder wann ist denn ein Tritte nutzen gut gemacht. Dann gibt es halt Sachen, die sind sonnenklar, also zum Beispiel präzise mit der Spitze antreten ist besser als mit dem Mittelfuß antreten, logisch. Oder beim
der
Auslösen.
Theorie schon.
Genau. Aber darüber könnte man jetzt tatsächlich auch 3 Stunden weiterreden. Ich glaube, es muss nur bewusst sein, wir schauen bei der Bewegungsanalyse nicht nur die Beta an, also rechte Hand rechts, linke Hand links, Kreuzzug dahin, 3 Finger auf den Griff, sondern Bewegungsmerkmale, Bewegungsqualitäten und an denen arbeiten wir. Die Beta ist nur der erste Schritt. Die Technik, die Bewegungsausführung ist tatsächlich wesentlich nuancierter und wesentlich feiner. Und ich glaube, die meisten Leute bleiben eben bei der Beta hängen. Also der Fuß muss auf den Tritt, die Hand muss auf den Griff, ich greife dann da weiter und so. Und dann ist das meiste an Technikanalyse, ich mache das dynamisch oder so. Das ist dann Technikbeschreibung Ende. Und da müssen wir tatsächlich hinkommen, dass wir genauer hinschauen. Und da ist dieses Phasenmodell mit diesen 6 Unterphasen schon mal eine gute Verbesserung, wenn man sagt, hey, habe ich hier gut angelaufen? Habe ich die bestehenden Tritte eigentlich optimal genutzt? Habe ich in irgendeiner Form aus dem Körper ausgelöst oder habe ich einen Klimmzug gemacht? Wie war denn mein Stabilisieren? Und so weiter. Und ein Trainer wird dann, also ein guter Trainer, wird genau in diesen Ebenen arbeiten und nicht nur hochschreien, rechte Hand auf rechten Griff, das ist ja wirklich trivial.
Naja, und vor allem, je weiter ich mich im Klettergrad entwickle, desto weiter komme ich weg von diesem linker Griff, rechter Griff, sondern desto mehr muss ich ja hin zu diesem Phasenmodell, desto mehr kommt es zum Tragen. Und ich finde, das ist durchaus legitim, wenn man selbst sagt, das ist mir einfach auch ein bisschen too much, selbst wenn es für jemand, der so euphorisch und enthusiastisch ist wie du oder wie ich, sagt, geil, da kann ich mich wieder reinhauen für die nächsten Tage oder Wochen, um das zu durchsteigen. Das musst du ja nicht tun. Ja, also in der Therapie haben wir es auch so, komplexe Vorgänge zerlegen wir in Phasen, so wie dieses Phasenmodell. Und wenn das alleine nicht geht, dafür macht der Trainer das ja, sich das alles genau anzuschauen, um dann zu sagen, hey, wie isst man den großen Elefanten? Stück für Stück. Deine nächsten Stücke sind das, das und das. Wir müssen in die Richtung denken lernen. Und dann kannst du dich wieder auf das konzentrieren, wo deine Schwachpunkte in den Phasen sind, um das Ganze wieder auf dein nächstes Kletterniveau zu nehmen. Also ich glaube, es ist gar nicht, du musst da nicht alleine durch dieses, es ist kein Wirrwarr, aber es kann sehr schnell einem über den Kopf wachsen und dann steckt man auf einem Plateau frustriert fest und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Witzigerweise ist es sogar auf einem relativ hohen Niveau, wenn jetzt Leute zusammen bouldern oder Sportklettern, wird dann, also was man ab und zu hört, ist dieser Begriff Microbeta. Den hört man ganz oft und ich glaube, die meinen damit eigentlich Bewegungsmerkmale, Bewegungsqualitäten. Ja. Also es gibt eine Beta von einem Boulder, genau, aber dann die Microbeta ist für mich dann ganz, ganz oft eigentlich ein Einlassen auf dieses tiefere Niveau und ich glaube, da muss man mehr hinkommen, dass wir uns besser bewegen wollen und nicht nur eine Beta ausführen. Das muss wirklich mal ins Verständnis kommen.
Definitiv. Die Beta ist abhängig von deiner Genetik, deiner Mobilität und so weiter. Und es macht dann Sinn, auf die nächst kleinere Stufe zu gehen und sich auch Hilfe zu holen, wenn man das alleine nicht machen möchte oder kann. Und das ist okay.
Genau.
Ja. Es gibt Leute, die haben da Spaß dran.
Ja, tatsächlich. Kann man da ganz tief abnörden drüber.
Wie man gar nicht merkt bei dir.
Also, wenn da Fragen nochmal ins Detail sind, am besten auch mal in die Kommentare oder in die Messages und sowas. Nämlich das Q&A-Thema läuft ja weiter. Also, wenn ihr da noch mehr Fragen dazu habt, gerne. Aber ansonsten wisst ihr auch, wo ihr uns finden könnt. Ja. So, das war jetzt relativ flüssig. Wir gehen jetzt nochmal in die Methodik, also
was? Leichte Verwunderung in der Stimme. Das war relativ flüssig.
Überraschend flüssig. Jetzt geht es eigentlich schon unseren vierten Schritt rein. Und zwar in die Methodik, wie verbessere ich eigentlich Technik? Und ich glaube, dazu ist erstmal total wichtig zum Verstehen, was will ich eigentlich erreichen? Also was ist das Ziel von Techniktraining? Weil ohne dieses Bewusstsein ist es, glaube ich, total irreführend, was eigentlich Techniktraining sein soll. Man spricht bei einem Erwerb von der Technik oder von einem Verbessern von der Technik von mehreren Stufen. Die sind natürlich nicht harte Stufen, sondern das ist ein Verlaufsmodell. Aber wir sprechen halt von einem Ersterwerb. Wir sprechen von einer Grobform über eine Feinform bis hin zur sogenannten Automatisierung. Und die Automatisierung hat das Ziel, dass ich die Technikform ohne die gedanklich kognitiv machen zu müssen, auch unter Stress in einer hohen Geschwindigkeit, in einer hohen Zuverlässigkeit abrufen kann. Und das muss mein Ziel sein. Also wenn wir jetzt gerade eben von diesen Lösungen zur offenen Tür gesprochen haben, dann könnte man zum Beispiel sagen, der Heel Hook ist halt bei dem Ersterwerb gerade mal gesehen, einmal gemacht, vielleicht verstanden, denn in der Grobform wird er halt dann durchgeführt, selber. In der Feinform geht es um die Nuancen der Verbesserung, also welchen Weg macht mein Knie, wie viel Spannung ist in der Muskulatur, welchen Weg macht mein Sprunggelenk, wie fühlt sich's an und so weiter.
Ja.
Das ist immer noch störanfällig. Also die Feinform ist störanfällig. Zum Beispiel, wenn ich exponierter bin, wenn ich höher bin, wenn ich müder bin, klappt es eben nicht mehr so gut. Und in dem Niveau sind die allermeisten Leute. Die sind in einer Feinform. Irgendwo zwischen Grob- und Feinform. Ich habe schon mal einen Hook gemacht, ich kenne das, aber er ist eben nicht variabel verfügbar. Das heißt, ich kann ihn nicht automatisch an andere Geländeformen anpassen. Er ist nicht stressresistent, er ist nicht abgeschirmt und es ist nicht so, dass ich es nicht denken muss. Wenn wir jetzt aber den Ondra anschauen, als Beispiel den Janja anschauen, im Extremfall, dann wird der nicht mehr denken, für den Hook muss ich jetzt aber das und das machen, sondern der wird den Hook legen und durchführen, und zwar in einer hohen Geschwindigkeit. Wenn ihr das mal euch geben wollt, dann schaut ihr mal bei guten Wettkampfkletterern, bei guten Felskletterern an, wie schnell diese Leute Hooks korrekt legen. Und das ist eben nicht mehr dann aktiv gedacht, kognitiv gemacht, sondern in der reinen motorischen Ausführung. Das passiert, indem das N-Gramm, also das Bewegungsmuster, in einen anderen Speicherplatz abgelegt wird, eben von der bewussten Wahrnehmung aus dem Großhirn ins Kleinhirn abgelegt wird. Und da ist es eben stressresistent. Da ist es eben gegen Stress abgeschirmt. Das liegt daran, dass wir bestimmte Bewegungsabläufe als Menschen evolutionsbedingt auch automatisch können mussten, zum Beispiel wegrennen. das dürfen wir nicht mehr denken, wenn der Säbelzahntiger hinter dir aus dem Busch kommt, sondern es muss einfach gemacht werden können. Und deswegen haben wir die Fähigkeit, Bewegungsabläufe abzuschirmen gegen Stress oder gegen Störungen. Also das ist unser Ziel. Als anderes Beispiel aus einem anderen Sport, es ist so, nehmen wir mal Schlittschuhlaufen her. Am ersten Tag im Eisring in Reute ist es bei mir noch ein ganz, ganz komisches Bild und ich muss alles aktiv irgendwie langsam und sehr zögerlich machen, ist die absolute Grobform. Ein Eishockeyspieler muss aber nicht mehr über das Schlittschuhfahren nachdenken, sondern der kann automatisch Schlittschuh fahren und kann sich dann auf den Spielverlauf konzentrieren. Und dieses gleiche Ziel haben wir eigentlich als Kletterer mit der Technik. Und das soll Techniktraining eben verursachen. Das zweite Ziel, was Techniktraining haben sollte, ist ein sogenanntes positives Referenzgefühl zu haben. Das heißt, jetzt wenn wir mal dich als Beispiel nehmen, hast du eine Vorstellung, ein inneres Bild von dir, die bestmögliche Melanie in der Geländeform an der Wand. Kannst du das vorstellen?
Ja, ich bin gerade dabei. Also, ich habe nur gerade tatsächlich... gab es hier einen Probealarm für Katastrophen? Ich habe gerade einen leichten Tinnitus im Ohr.
Okay.
Deswegen muss ich noch kurz etwas aufstöten. Nee, das hat mein Telefon unabhängig gemacht und draußen sind alle Sirenen angegangen. Das ist ein deutsches Ding anscheinend. Deswegen habe ich dich gerade für 5 Sekunden nicht wirklich gehört.
Also nochmal, das zweite... Also wir wollen ein Referenzgefühl haben und ja, dieses Referenzgefühl soll eine Repräsentation sein von ich oder jetzt in dem Fall du, die Melanie, in ihrer bestmöglichen Variante an der Wand, also das bestmögliche Bewegungsgefühl an der Wand. Und das ist relativ wichtig, das sich zu erarbeiten, ein Referenzgefühl im Klettern, weil wenn wir keine Idealvorstellung haben, dann haben wir auch keine Möglichkeit, uns zu verbessern. Wenn ich nicht weiß, wie sich gutes Klettern anfühlt, dann habe ich auch keine Orientierung, wo möchte ich eigentlich hin mit meiner... Also ich spüre zum Beispiel dann halt nicht, das fühlt sich aber heute komisch an. Oder das sollte sich aber anders anfühlen. Also ich habe ja keinen Abgleich. Und nur wenn ich halt ein gutes Referenzgefühl habe, kann ich mich dementsprechend auch dann willentlich dahin bewegen. Das heißt, wenn ich jetzt spüre, hey, meine Schultern hängen ja total oben, ich bin nicht... ich habe keine Spannung auf den Tritten und so weiter, dann habe ich, wenn ich das Referenzgefühl kenne, kann ich mich anpassen. Also ich kann adaptieren und kann dahin kommen. Und ja, diese beiden Ziele ist wichtig.
Was ich da ein bisschen mit reinwerfen möchte, ist, das ist grundsätzlich bei Bewegungen so, gerade wenn ich sie einüben muss, dass ich dafür diese sauberen oder fehlerarmen Wiederholungen brauche, um dieses Referenzgefühl zu entwickeln. Und vor allem bitte nur, weil du 1-2 Boulder mal schön oder mit diesem guten Referenzgefühl gemacht hast, die Wiederholung, die Züge reichen da nicht aus. Das lebt ja schon davon, von der Wiederholung bis zu einem, damit dieser Transfer irgendwann vom Nervensystem stattfinden kann, dass er einen neuen Speicherplatz finden kann.
Genau, da wollen wir jetzt dann gleich hin.
Ja, okay, dann bin ich wieder.
Also, ich habe jetzt gerade bloß beschreiben wollen, was das Ziel von Techniktraining ist, also eben...
Definitiv, bin ich ganz bei dir.
Verfügbarkeit, variable Verfügbarkeit, Stressabschirmung und Automatisierung und eben dieses Referenzgefühl, das muss das Ziel sein. Und wenn wir jetzt das verstanden haben, was wir eigentlich als Ziel haben, dann können wir jetzt auch über die Methoden sprechen, wie wir dahin kommen, das ist genau richtig. Was du jetzt gesagt hast, ist der erste große Fehler im Techniktraining, im Bouldertraining, das würde ich als Sightseeing, als Fehlermuster beschreiben. Mhm. Für die allermeisten Leute findet Bouldern oder auch Sightklettern so statt, dass wir halt an einem Abend so viele unterschiedliche Boulder klettern möchten, wie es geht. Mhm. Ein Projekt wird eh nur einmal dann abgehakt sozusagen und dann wird es nie wieder angegangen. Und dieses Sightseeing, also ich möchte quasi auf meiner Tour durch die Halle so viele unterschiedliche Sachen sehen, wie es geht, ist vom menschlichen Aspekt her, vom Verhalten her nachvollziehbar. Ich möchte halt ein möglichst gutes Erlebnis sozusagen haben. Ich möchte auch möglichst viel Selbstwirksamkeit spüren. Ich möchte dieses Gefühl haben, ich habe viel gemacht. Daher kommt es, ja. Aber das Problem ist es, dann bist du halt auch nie deine beste Version. Das heißt, das Referenzgefühl wird sich so nie einstellen. Wenn ich immer nur den nächsten Buddha, den nächsten Buddha, den nächsten Buddha im Kopf habe, dann werde ich nie dieses Gefühl haben, wie der Buddha perfekt geht, sondern eben nur, wie der Buddha halt aufs erste Mal geht. Also in einem hingeschlonsten Flash oder in irgendwie so zweiter, dritter Go vielleicht. Und dann aber halt auch nur einmal, gerade so geschafft. Das heißt, ich habe nie das Gefühl, wie sich dieser Buddha anfühlen würde, wenn ich ihn richtig gut kletter. Ja. Und dafür müssen wir uns von diesem Sightseeing verabschieden und uns mal damit beschäftigen, wie es in jedem anderen Sport läuft, nämlich mit Drills. Das heißt, ich muss einen Buddha, der jetzt das Technikbild so ein bisschen repräsentiert, was ich vielleicht gerade trainieren möchte, den muss ich eben öfters machen. Das hilft ja nichts. Also wenn man jetzt mal schaut, wie ein Fußballtraining, ein Eishockeytraining, ein Langlauftraining, da werden ja Übungen wiederholt, 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 wiederholt. Genau wie du gerade gesagt hast. Und da müssen wir im Klettertraining auch hinkommen, wenn wir die Technik verbessern wollen. Den Boulder eben nicht nur einmal abhaken, sondern eben so oft zu wiederholen, bis er sich wirklich gut anfühlt.
Ja,
und das wäre dann ideal mit einer Videokontrolle. Aber jetzt erstmal ist dieses Sightseeing-Problem damit schon mal, glaube ich, ganz gut besprochen. Also wir müssen eher mal in Richtung Drills kommen, in Boulder-Wiederholungen kommen und eben nicht nur in dieses Sightseeing von so vielen Sehenswürdigkeiten, wie es geht.
Ansonsten ist man halt einfach beim Bouldern, aber dann ist es kein Training. Also genau. Nicht um dafür dienen. Dann ist halt die Auftragsdefinition einfach eine andere. Das ist ja in Ordnung, wenn ich einfach nur das Feel gut haben möchte. Aber ich darf dann nicht frustriert sein, wenn es halt einfach auf dem Niveau ist und bleibt, weil ich eigentlich genau das damit bediene, wenn ich eben dann nur im Feelgood-Bereich zum Bouldern gehe. Weil diese Wiederholung, also vor 50 Wiederholungen wird eine Bewegung sicher nicht stabil erlernt. Also das sind dann von einem Lucky Punch bis hin zur Reproduzierbarkeit, aber vor der 50. Wiederholung, das ist jetzt nicht auf eine Wiederholung festgelegt, aber das soll nur zeigen, es braucht wirklich echt Frequenz.
Genau. Das ist nicht erschrecken, ihr braucht keine, ihr müsst also den Boulder 50 Mal klettern. Aber zum Beispiel, ich mache mal ein anderes Beispiel für das Thema Referenzgefühl entwickeln oder nicht Sightseeing. Ich nehme jetzt zum Beispiel heute vor, ich möchte bei uns den alle Fünfer durchbouldern in einer bestimmten Steilheit. Dann hätten wir da jetzt zum Beispiel vielleicht 15 Boulder in dem Schwierigkeitsgrad, in der Geländeform, die ich halt gerade üben möchte. Ja. Und jetzt nehme ich mir vor, ich möchte bei jedem Boulder ein Technikmerkmal, nämlich zum Beispiel Ziehen am Tritt, optimieren. Dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich mache diese 15 Boulder, mein Fokus auf das Ziehen am Tritt, aber on top mache ich es halt so, wenn mir das nicht gefallen hat, wie ich den Boulder gemacht habe, in Bezug auf diese Technikform, dann wiederhole ich ihn halt. Und dann habe ich eventuell dann am Ende halt eher so 20, 25 Boulder gemacht. Und dann sind wir nämlich an diesen 50 schon ganz schön nah dran.
Definitiv.
Dann ist nämlich nach zwei Sessions in dem Bereich 50, 60 Wiederholungen von dem Technikmerkmal. Und dann schaut es eben schon ganz anders aus, als wenn ich halt nur durch irgendwie ein paar Boulder durchrumpel. Also diese 50 ist vielleicht mal eine ganz gute Hausordnung. 100 macht es nochmal safer.
Definitiv,
aber das wirst du nur über ein bewusstes und auch fokussiertes Training auf ein Merkmal, eben über so Drills oder über Wiederholungen erreichen.
Vor allem bei deinem Beispiel hast du ja auch kleine Variationen drinnen und schon minimale Anpassungen, je nach Boulder. Und das Ganze bringt dann schon auch ein gutes Gesamtpaket mit sich.
Genau. Ja. Ein anderer Aspekt, der für mich einfach nur Bouldern gehen, mit Freunden Bouldern gehen und so, mit dem Techniktraining abgrenzt, ist für mich diese Chunk Miles. Also einfach viele, viele Klettermeilen oder Kilometer oder Meter klettern, die relativ unrelevant sind. Und es sind tatsächlich, beim Bouldern könnte man jetzt sagen, das sind so diese Boulder, die halt auf den ersten Versuch gehen, auch wenn es anstrengend, auch wenn ich Fehler mache. Ja. Ich komme die Boulder halt irgendwie hoch. Das fühlt sich nach Sport an, das fühlt sich auch irgendwie nach Bewegung an. Aber im Sinne von Training, im Sinne von Techniktraining bringen diese Chunk Miles wirklich genau nichts. Die sind nämlich zu schwer, um auf irgendwas zu achten. Es ist ein bisschen zu schwer, um halt auf Technik zu achten. Und sie sind aber auch zu leicht, um in irgendeiner Form ein Aha-Erlebnis auszulösen. Das heißt, wenn wir Technik trainieren, machen wir das entweder in sehr vielen leichten Metern wo ich wirklich Spielraum habe, auch mal was zu korrigieren, mal was bewusst zu machen, wo ich mal eben ein bisschen Ressourcen habe, um was fokussiert zu machen. Oder in so schweren Manövern, Zügen oder halt Bouldern, wo ich wirklich einen Unterschied spüre, wo ich halt zwischen, ich schaffe den Boulder, weil ich es gut gemacht habe, und ich schaffe den Boulder halt nicht, wenn ich es schlecht gemacht habe, wo ich dieses Aha-Erlebnis empfinde, weil das brennt sich ziemlich gut ein. Und meine Aufforderung wäre jetzt halt einfach, also wenn ihr euch im technischen Bereich verbessern wollt, müsst ihr entweder Sessions machen mit sehr vielen leichten Bouldern, mit dem Fokus auf eine Technik, oder halt in relativ wenig, aber halt dann dementsprechend schwerem Gelände, damit es was bringt. Also diese Chunk Miles sind ein ganz, ganz typisches Problem im Klettern. Ja. Und witzigerweise ist die Verletzungsgefahr da auch am höchsten. Wenn ich unbewusst, aber halt doch irgendwie relativ viel Volumen, relativ viel Belastung habe, aber halt nicht konzentriert, nicht ordentlich, nicht sauber, nicht präzise, dann habe ich da halt, gerade wenn es dann in so ein hohes Volumen geht, eine hohe Überlastungswahrscheinlichkeit.
Mir fällt auf, bei Patienten, wenn wir das durchgehen, in der Anamnese, im Befund, wie viel Belastung in so einer Session auf den Körper kommt, dass diese Junk Miles auch nicht mitgezählt werden. Wenn das so einfach weggeflankt wird, dann ist das quasi nicht als Stress legitim. Also das fällt dann unter den Tisch beim Patienten, und dann verstehe ich ja auch. Das Blöde ist nur, es ist halt doch ein Stress. Für das Gewebe macht das jetzt erstmal keinen Unterschied oder für die Struktur, sondern ob du da jetzt halt Wahnsinn Spaß hattest oder halt einfach nur viel Meter geschrubbt hast, die Belastung in der Struktur, in dem Band, in der Sehne ist erstmal trotzdem da.
Ich würde sogar sagen, die kann zum Teil höher sein.
Ja.
Wenn wir es mal in Zahlen ausdrücken, wenn ich jetzt einen Sechserboulder schlank bekletter,
ja,
ist die Belastung auf einer Schulter vielleicht höher, als wenn ich jetzt einen Siebener-Boulder halt sauber und unter voller Fokussierung halt auch gescheit kletter.
Ja, definitiv. Ja. Das ist eine super heikle Geschichte, weil das dann beim Bouldern schon einfach auch schwerer messbar ist, wie viel Belastung und Überlastung, auch mit den Wandneigungen. Es gibt gerade Kollegen, die da sich ganz viel Gedanken machen und so Multiplikatoren für verschiedene Neigungen und Griffformen an den Tag legen, um das dann eventuell mal in einer App zum Beispiel mit eingeben zu können. Im Reha-Kontext für jetzt Fingersehnen und so wird es super interessant sein. Aber es ist ein wahnsinniger Dschungel, das auch erstmal fassbar zu machen. Deswegen, ich denke, da ist echt eine der Hauptverletzungsquellen, und so kriege ich das bei den Kollegen auch mit und zu hören. Und man versucht das schon irgendwie zu strukturieren, aber letzten Endes ist es wirklich wichtig, da schon, ich mag das Wort achtsam, ist so ein bisschen schwierig, ist immer so ein bisschen esoterisch behaftet fast, aber tatsächlich, diese Junk Miles, die gehören mit in die Rechnung, und Fehlversuche gehören mit in die Rechnung. Das ist...
Es ist ja auch so, wir dürfen ja nicht immer nur in die kletterspezifische Muskulatur denken, sondern auch bei einem Junk-Mile-Boulder musst du runterspringen oder abklettern. Also ich mache ja netto einfach deutlich mehr Bewegungen, die vielleicht unspezifisch sind. Also versteht uns jetzt da nicht falsch, es darf durchaus hier und da mal eine Session geben, wo ich mich mit Freunden in der Halle treffe und halt da entspannt vor mich hin boulder, ein bisschen socialize und sowas, alles okay. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn ihr euch verbessern
wollt... Kommt in den besten Familien vor.
Das ist ja nicht so schlimm. Wenn ihr euch verbessern wollt, dann ist tatsächlich diese einfach nur Meterschrubben und so Sightseeing bringt euch da relativ wenig im Vergleich. Der dritte große Punkt, den ich jetzt hier für Methodiktipps geben möchte, ist die Videonutzung. Das ist in anderen Sportarten viel, viel häufiger, als man das beim Bouldern sieht. Es wird langsam besser. Jeder von euch hat wahrscheinlich ein Smartphone mittlerweile und verwendet es permanent für irgendwelche anderen Videos und sowas. Es würde euch sehr, sehr viel bringen, ohne irgendwie eine spezielle App, ohne irgendwie Stativ, ohne irgendwie das kompliziert zu machen, immer wieder mal einfach das Handy hinzustellen, am Jogbeutel anzulehnen, euch beim Bouldern zu filmen und dann, ohne groß das zu verkopfen, anzuschauen und eben ohne es groß zu verbalisieren oder zu kognitivieren, einfach mit dem Eindruck aus dem Video in den nächsten Versuch zu gehen. Vielleicht sieht man konkrete Sachen, die man sagt, die muss ich jetzt aber sofort abstellen. Aber das meiste läuft hier unterbewusst ab. Da gibt es mittlerweile auch relativ klare Studienlagen dazu, dass die Videonutzung bringt dann was, wenn sie regelmäßig gemacht wird und nicht, wenn der Trainer einmal im halben Jahr so ein Feuerwerk abbrennt, sondern dieses regelmäßige Abgleichen von Innenansicht zur Außenansicht bringt wahnsinnig viel. Und da haben wir im Klettern einen riesen Vorteil im Vergleich zu anderen Sportarten. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Wir gehören halt zu den Sportarten, die archaisch angelegt sind, also seit vielen, vielen 10.000 Jahren. Und wir haben ein Empfinden, eine Ästhetik, ein intuitives Verständnis davon, was im Klettern gut und schlecht ist. Während es halt jetzt, wenn ich jetzt Olympia mir wieder angeschaut habe beim Curling, nicht so ist. Also es gibt halt eben diese abstrakten Sportarten mit abstrakten Sportgeräten. Und es gibt halt beim Laufen, Schwimmen, Klettern, also solche Bewegungsformen, da erkennen wir intuitiv, was richtig und was falsch ist. Und da ist die Videonutzung dementsprechend nicht so ein Hexenwerk. Ja. Also regelmäßig von hinten Videos von euch beim Bouldern machen, das ist oft sehr erhellend, muss man ganz klar sagen. Und zwar nicht bloß in Technikform, sondern eben auch taktisch gesehen oder auch mal, um konditionell vielleicht Fehler rauszufinden. Aber das Video solltet ihr wesentlich häufiger nutzen, auch bei Trainingsübungen, beim Bouldern, beim Seilklettern, sehe ich noch sehr viel zu wenig.
Ich finde auch, wenn es um das Thema Tempo geht, ich merke das selbst, wenn ich mich filme und dann habe ich schon das Gefühl gehabt, ich war jetzt wirklich auf 1,2-fache Geschwindigkeit. Ich habe mich bemüht und das hatte jetzt schon richtig, richtig gut, hat sich das angefühlt von der Geschwindigkeit. Dann schaue ich auf das Video und denke mir, naja, okay. holt dich dann wieder in die Realität zurück. Geschwindigkeit wird auch oft, wenn ich im Boulder, in der Route bin, tatsächlich vollkommen falsch eingeschätzt. Ist ja auch in Ordnung, wenn man mit allem Möglichen beschäftigt ist, aber es reicht dann schon zu sehen, von außen zu sehen, sich selbst, dass da doch noch Luft nach oben ist und dann probierst du es halt doch nochmal und versuchst das Gefühl dann abzuspeichern, wenn du zufrieden bist.
Ist aber halt unheimlich wichtig, weil zum Beispiel dieses Empfinden von Geschwindigkeit hängt ja ganz stark vom Stresspegel ab. Ja. Also man hat ja oft das Gefühl, jetzt habe ich gerade in der kurzen Zeit wahnsinnig viel gemacht und sehr, sehr schnell und sehr, sehr viel gemultitaskt. Und es ist von außen halt nicht sichtbar. Und das ist da ein gutes Indiz darauf, dass da vielleicht ein bisschen arg viel Überforderung, Stress, Angst dabei war. Und dann ist das nicht wertend gemeint, sondern einfach nur, okay, dann ist jetzt das vielleicht genau der Punkt, an dem ich arbeiten muss, dass es sich für mich halt nicht mehr so stressig und schnell und hektisch anfühlt, sondern dass ich halt einfach nur mich versuche, zügiger zu bewegen. Das kann ja spannend sein.
Du bist nicht frei von Wertung.
Ja.
Das ist halt so ein bisschen das Problem.
Genau. Also die drei Sachen finde ich schon mal extrem wichtig, diese Junk-Miles vermeiden, Sightseeing vermeiden, oder wiederholen, Referenzgefühl entwickeln, dieses Verständnis schon mal zu haben. Und jetzt das Video sind für mich die drei ganz großen Tipps in dem Bereich. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass der Körper, wenn man sich lang genug in dem Gelände aufhält, wo die Technik gefragt ist, darin besser wird. Und da ist jetzt eben das Thema Spezifik noch als ein wichtiges Thema. Bouldern ist eben nicht gleich Bouldern und Klettern ist nicht gleich Klettern. Und wenn ich jetzt mich für die nächsten Allgäu-Moves vorbereiten möchte, muss ich eben wettkampfspezifisch oder Comp-spezifisch, Newschool-spezifisch bouldern. Und wenn ich jetzt aber halt in der Silvretta den nächsten Leistenboulder herknallen möchte, ist vielleicht jetzt hier gerade ein Moonboard oder halt ein Kilterboard die bessere Wahl. Also da geht es wieder um ganz viel Spezifik. Und da zu analysieren, wie ist denn mein Gelände, meine Herausforderung eigentlich geschaffen und dann spezifisches Trainingsgelände dazu wählen, dann arbeitet quasi das Gelände und dann arbeitet das, die Boulder für dich im Techniktraining. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Spezifik im Technikbereich das Wichtigste ist. Und da geht es eben um sowas wie Steilheit, da geht es um Griffformen, da geht es um Art der Kletterei und dann kommen wir da schon sehr, sehr nah hin. Letzter Punkt, oder hast du noch was?
Nein, das passt. Ich bin gespannt auf deinen letzten Punkt.
Ich habe sogar zwei letzte Punkte.
Das war mir eh klar, dass das nicht der letzte Punkt ist.
Manchmal, wir haben es vorhin bei den Geländetechniken angesprochen, sind ergänzende Übungen extrem gut, um halt was zu verstehen über ein Bewegungselement. Mhm. Sei es bei New School-Geschichten einmal über die Sprungkraft, über Plyometrics zu arbeiten, sei es beim Manteln einmal Dips, Press und sowas zu machen. Also so ergänzende Übungen, ähnliche Übungen sind total hilfreich manchmal. Gerade wenn man halt nicht unendlich viele Boulder in der Art hat. Und der letzte Punkt für mich wäre tatsächlich, so einen Cross-Check mal zu machen, wenn es technisch vielleicht fuchst. Weil eine Erfahrung von mir als Trainer ist die, es liegt eben nicht oft, es liegt nicht immer an dem fehlenden Verständnis oder der fehlenden Kompetenz in der Technik, sondern dass das Störfeuer zu groß ist. Und zum Beispiel Stress und Angst, zum Beispiel Beweglichkeitsschwierigkeiten, zum Beispiel Taktikfehler oder auch mal konditionelle Defizite, die fühlen sich an wie ich check's nicht. Aber am Ende ist einfach nur die Störung zu groß. Also wenn ich zum Beispiel sehr viel Angst habe, wenn ich sehr viel Stress empfinde, wird meine Körperhaltung sich ändern und dann ist die Technik halt nicht nur auf Erfolg ausgelegt, sondern eben auch Körpersprache und eben auch auf Misserfolg schon mitgedacht. Wenn ich halt in der Verschneidung die Hüfte nicht aufbekomme, dann habe ich ein Beweglichkeitsproblem. Also ich muss ganz oft fragen, warum klappt die Technik nicht? Nicht nur, okay, es klappt nicht, ich bin schlecht, sondern ich muss auch überlegen, warum kann ich es gerade nicht anwenden? Und da ist so, die typischen Verdächtigen wäre für mich Mobility, Kraft, mentale Themen und taktische Themen.
Genau, Kraft und aber auch bei Kraft ist es, was mir mal ganz klar, das kennen die mal viele, sehr viele, die Schulter, wenn sie das Gefühl haben, sie können diesen Zug nicht belasten, sie bekommen da nicht den Druck drauf, sie können das ist häufig durch eine vorangegangene Überlastungsserie oder sogar auch mal Verletzung, die eigentlich abgeheilt ist, im Alltag kein Problem macht, aber halt, wenn wir sehen, unter Belastung und Belastung plus Geschwindigkeit, dann die Schulter aber vom Bewegungssystem so einfach nicht mit aufgegriffen wird. Ja, das verhindert dann wieder eine andere Instanz und gibt dir da einfach die Ressource gar nicht frei, die du in einem etwas sichereren Rahmen noch hast, was viele nicht mit auf dem Schirm haben, was einfach auch nicht gut therapiert wird, aber jetzt immer mehr Bedeutung gewinnt, sind tatsächlich Absprungsverletzungen, Sprunggelenk, Bänderrisse und Instabilitäten. Wenn du auf kleinen Tritten stehen musst, auf denen du ohnehin schon nicht gerne stehst und aber diese Instanz Sprunggelenk dir noch nicht mal verlässliche Infos zurückgibt und das Ganze auch nicht ausgleichen kann, dann fehlt da die Basis, um halt diesen Tritt auch wirklich zu belasten. Das ist schon ganz klug von deinem Körper zu sagen, ja, da stellst du dich jetzt halt nicht auch noch auf diesen kleinen Scheißtritt drauf mit deinem vollen Körpergewicht, um dann an der Platte abzuschmieren. Dann bist du nicht zu doof oder zu ängstlich vielleicht, um diesen Tritt zu stehen, sondern du kannst es schlichtweg von deiner Ressource nicht, von der Kapazität. Und dann muss man da erstmal dran arbeiten, damit du diese Technik auch umsetzen kannst.
Genau. Ich denke da gerade an mich selber, an einem Tag nach dem Routenbauen, wie toll ich mich in Small Boxes bewege, das ist eine Katastrophe. Wenn einfach der untere Rücken, wenn der Rücken zu ist, wenn alles, was irgendwie halt beim Routenbauen ermüdet, platt ist, dann gelingt es mir einfach an dem Tag halt nicht, in einer kleinen Box irgendwie mich an der Wand zu halten. Und das, da ist man dann zu sich selber auf ganz oft unfair und auch hart irgendwie. Und da liegt es eben ganz oft an diesem Cross-Check zu fragen, warum klappt es denn heute nicht? Ich kann es doch sonst. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Fähigkeit.
Auf jeden Fall. Und dann bringt eben diese falsche Erwartungshaltung nichts. Das ist, glaube ich, manchmal sogar schwerer als die eigentliche Technik oder die eigentliche Übung, wirklich sich zu versuchen, in der Draufsicht so objektiv wie möglich einzuschätzen. Und wenn halt gerade eben das Stresslevel hoch ist, auch fair zu bleiben zu sich selber und zu sagen, ich kann heute gar nicht der beste Boulderer sein, der ich sonst, also in meiner Form halt bin, aber das ist dann okay. Und dann übe ich vielleicht an leichteren Bouldern meine Technikdefizite oder was auch immer, um irgendeine Form von Erfolgserlebnis zu generieren, auch wenn es nicht die totale Erschöpfung ist. Okay.
Ja.
Ist aber gar nicht so einfach, weil manchmal braucht man das ja. Man möchte ja unbedingt auch mal wieder was mitnehmen und abholen sich an positiven Gefühlen. Ja.
Ich glaube, da ist halt der Technikaspekt oder im technischen Besserwerden wirklich ein guter Lehrmeister quasi, wie weit man halt sich prozessorientiert aufstellt oder wie weit man jetzt an dem einen Tag heute Erfolg braucht, in Anführungszeichen. Deswegen machen wir ja so wahnsinnig viele Sightseeing-Sessions und so wahnsinnig viele Junk-Mile-Sessions, weil sich halt wie Erfolg anfühlt. Ja?
Ja.
Aber für den Prozess des Besserwerdens ist es halt nichts. Also von dem her ist da die Technik so dieser Aspekt, ich möchte ja einfach mal ein Master werden in dem, was ich da bewegungsmäßig drauf mache, ist ein ganz anderer Zugang, als man es vielleicht sonst gewohnt ist. Ja.
Gehst du in die Halle, um dich heute mal selber zu feiern, oder gehst du in die Halle, um besser zu werden? Das kann übereinstimmen, muss aber nicht.
Ja. Genau. Voll gut, also ich glaube, das war jetzt wieder mal das volle Brett irgendwie.
Ach Quatsch, ich finde, wir haben es doch kurz und knackig gehalten.
Wir sind jetzt auch schon irgendwie gerade seit 2 Stunden hier am Reden.
Ja.
Ich hätte jetzt noch eine Bitte an die Hörers. Sagt uns doch mal bitte Bescheid, was ihr vielleicht mehr braucht oder wo wir nochmal in die Tiefe gehen sollen. Wir haben genug Ideen für weitere Folgen, aber vielleicht gibt es wirklich Sachen, die euch mal interessieren würde aus einer Trainerperspektive oder halt aus einer Physioperspektive. Und das kann auch mal Sachen jetzt betreffen, die vielleicht gar nicht so hier auf dem Schirm sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Frage gestern mit einer Kundin abgearbeitet. Da ging es ums Thema Ernährung rund um die Trainingseinheit. Das kann ja mal eine Rolle spielen. Und da sind wir ja auch Dienstleister, gell?
Ja.
Also sagt einfach mal Bescheid, was ihr hören wollt.
Ja, unbedingt. Definitiv. Wir rufen jetzt zwar immer wieder dazu auf, aber am einfachsten ist es entweder in den Kommentaren oder aber auch dann auf Instagram direkt. Über Altiora habt ihr natürlich die Möglichkeit, den Christoph anzuschreiben. Über Melanie Kollmann PT oder auch über Bodybeta haben wir, auf jeden Fall sind wir erreichbar und zugänglich und können dann das gerne mit aufnehmen. Würde ich behaupten. Es gibt keine dummen Fragen. Ihr müsst auch nicht die hochkomplizierte Frage zur Klettertechnik stellen. Meistens wird es sehr viel spannender und interessanter. Eine vermeintlich profane Frage, die dann aber ganz viel anstößt.
Genau.
Ja.
Ja, voll gut. Dann haben wir es jetzt auch schon.
Ja, ich würde auch sagen, das ging ja fix.
Ich muss jetzt ganz dringend zum Laufen gehen, habe ich gerade so das Gefühl. Ich glaube, ich muss jetzt gerade mal kurz Gassi für eine Stunde.
Es
aber
trocken draußen.
Ich bin jetzt gespannt.
Alles klar? Wir lassen dich mal zum Laufen kommen. Ich muss auch noch arbeiten und ein bisschen in die Halle. Das heißt, jeder hat viel zu tun und ihr auch. Ihr könnt erstmal wieder euch selber filmen und ein paar von den Punkten vielleicht selber mal beherzigen. Und dann freuen wir uns bald wieder von euch was zu hören. Und wir werden sicher wieder was erzählen. Uns geht's ja nicht aus.
Alles klar, dann drücke ich jetzt hier mal auf Aufnahmeende. Warte mal. Zack.
Du sagst vielleicht noch Ciao.
Ach so. Liebe Leute, das war mir jetzt ein Fest. Ich freue mich auf das nächste Mal. Eine wunderschöne Restwoche und bleibt gesund.
Das hast du schön gemacht, Christoph.
Tschüss.
Bleibt stark. Tschüss.
Ciao. So, darf ich jetzt auf Aufnahme Ende drücken?